Kontrovers bei Leute, wir müssen reden. Wir müssen reden.
Interview mit Micha von Topsy Gordon. Liebe Metalheads, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Interviews hatten wir schon viele, Interviews mit eher kleineren Bands natürlich auch, aber heute sind wir mal wieder beim so richtigen Underground angekommen, würde ich sagen. Und dafür begrüße ich Micha von Toxic Order. Einen wunderschönen guten Abend.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Hallöchen. Ja, sehr gerne natürlich. Und ja, stell dich doch erstmal den Leuten so ein bisschen vor, wer du bist, dass man dich jetzt von Toxic Order vielleicht kennen könnte. Wobei kennen könnte ist immer so relativ, wenn man sagt, die Band ist gar nicht so bekannt. Aber lass die Leute doch erstmal ein paar Infos zu deiner Person erfahren.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin Micha, ich bin 36 Jahre, spiele Gitarre bei Toxic Order. Die Band selber, die gibt's gar nicht so lange. Offiziell haben wir das Ganze 2023 gestartet. Da habe ich eine Anzeige im Musikerforum gestartet, haben dann nach und nach die Leute rekrutiert. Bis auf unseren Sänger Sven, auch alle, also wir kannten uns vorher noch gar nicht und sind offiziell seit 2024 zusammen. Und haben letztes Jahr 25 die ersten Konzerte gespielt. Ja.
Aber kurze Zeit, ne?
Absolut, sehr kurze Zeit, sehr effektive Zeit auch. Ob man mich kennen könnte, wahrscheinlich nicht. Ich war bei vielen Underground-Konzerten früher in Essen, bin in Essen groß geworden. Dadurch auch viele Kontakte zu anderen Underground-Bands. Und ja, so ist es.
Aber heißt das, du hast nie vorher in einer Band gespielt? Also ist Toxic Order jetzt deine erste Band?
Das ist tatsächlich meine erste Band. Es gab viele Versuche, wo ich in eine Band gehen wollte, wo sich aber meistens nach 5 Minuten bei einem Probezocken festgestellt, oder wo ich feststellen musste, dass das reicht nicht. Weder menschlich noch qualitätsmäßig.
Also von dir jetzt oder von den anderen?
Also ich würde sagen, das Fachliche von mir und das Menschliche von den anderen. Aber das war völlig okay. Und ich spiele, seitdem ich 16 bin, Gitarre. Allerdings habe ich jetzt wieder Unterricht seit fast 4 Jahren, wo ich es nochmal richtig angegangen bin und wirklich gesagt habe, okay, wie ein Teenager nochmal komplett üben, üben, üben jeden Tag. Und dann habe ich wirklich gute Fortschritte gemacht, wo ich dann aber gesagt habe, okay, ich habe Lust, wirklich in einer eigenen Band zu spielen. Und lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich in eine Band gehe, wo ich immer das Problem habe, okay, als Neuling anzukommen, habe ich gesagt, ich baue das selber auf. Und toi, 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 und ich klopfe hier auf Holz, bisher verstehen wir uns super. Wie gesagt, wir haben uns vorher bis auf den Sänger gar nicht gekannt. Und dass wir so schöne und tolle Konzerte in 25 spielen dürfen, dass wir uns alle gut verstehen, das ist absolut keine Selbstverständlichkeit meiner Meinung nach und bin sehr froh darüber, dass alles so geklappt hat.
Das glaube ich und ich bin ernsthaft erstaunt, weil ich kann mich so erinnern, ich bin jetzt ja ein paar Semester älter als du, jetzt nicht so viel, ja gut, 9 Jahre ist schon eine Menge, ne? Aber bei uns war das früher wirklich so nach dem Motto, hey, wir machen eine Band, wer spielt was? Und man lärmt einfach drauf los. Also da war man dann wirklich, wie du so sagtest, so 16, irgendwo in der Ecke, kein Plan von gar nichts, hielt sich aber für den großen Held, hat dann einfach losgelärmt und hat dann irgendwann so, vielleicht spätestens beim ersten Konzert gemerkt, ja okay, ganz so cool kann man das dann vielleicht doch nicht, ne? Aber man hat sich dann irgendwie weiterentwickelt und zusammengerauft. Und bei uns war es wirklich damals so, dass wir tatsächlich größtenteils Schulfreunde waren. Von daher finde ich echt erstaunlich, dass sowas, wenn ich jetzt sage, im hohen Alter klingt das so ein bisschen komisch, ne? Aber dass man mit Mitte 30 noch anfängt, solche Sachen zu machen, finde ich schon erstaunlich.
Ich muss sagen, in der Schulzeit auch viele Freunde haben Musik gemacht. Da gab es auch Bands, die sogar ein bisschen größer waren. Waren jetzt nicht meine direkten Freunde, aber Neverless kennt man zum Beispiel noch vielleicht.
Ja klar, ja, Neverless. Den haben wir ultra oft gespielt.
Ja. Harasai sind direkte Schulkollegen von mir gewesen. Hat sich aber irgendwie nie ergeben. Dann ein bisschen vorweg, Martin von Corporal Shred heutzutage hat mich damals mal eingeladen, bei Pre-Trash zu spielen, was damals für mich riesig war. Aber wie gesagt, hat irgendwie sich nie ergeben, eine eigene Band damals aufzubauen. Aber was noch nicht war, das wurde dann sozusagen.
Ja, ist doch schön. Ne? Irgendwann kommt so der Punkt, glaube ich, wo man sich auch denkt, entweder jetzt oder gar nicht mehr, ne? So ungefähr. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die dann denken würden, ach nee, das ist doch Quatsch, ich bin doch jetzt zu alt für sowas, ne? Aber ich kann das sehr gut nachempfinden, weil auch hier mein Podcast war ja auch so ein, wie man hier sagen würde, so ein Hirnschiss am Anfang, ne? Ja. So nach dem Motto, ach, ich mach das einfach, ne? So, und ja, also Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das hier entweder kurz vor oder nach Folge 150 rauskommt, wir wissen es ja noch nicht genau, wann wir es veröffentlichen, für einen Hirnschiss ist das auch irgendwie eine erstaunliche Eigendynamik am Ende geworden.
Absolut.
Und bei euch hat das ja auch dann, wie ich so finde, relativ schnell dann funktioniert, weil klar, auch wenn man jetzt vielleicht ein bisschen älter und ein bisschen erfahrener ist, heißt das ja nicht, dass man dann 25 seine ersten Konzerte spielt oder so und dann direkt auch schon Veröffentlichungen am Start hat. Einerseits Live-Aufnahmen gibt's ja von euch, ne, aus dem Apo-Haus, wo ich wirklich so, als ich das auf Spotify gesehen habe, dachte, im Apo-Haus finden noch Konzerte statt?
Ich glaube mittlerweile nicht mehr leider, aber wir hatten noch quasi Glück dann. Das war, glaube ich, auch irgendwie ganz kurzfristig, wenn ich mich recht erinnere, dass eine befreundete Band angefragt hat. Und da haben wir es gerade so geschafft, ein fertiges Set zu kriegen und haben dann gesagt, hey, let's go. Ins kalte Wasser, sozusagen.
Ja, im Abo-Haus haben wir früher mit meiner alten Band Umbra auch öfter mal gespielt. Ja. Von daher fand ich schon krass, so wirklich. Auch als ich gesehen habe, dass noch Konzerte im Julius-Leber-Haus zum Beispiel stattfinden, weil da haben ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es Corporal Threat oder My Dominion waren, einer von beiden Bands hat da auch gespielt, wo ich auch dachte, ist ja krass, dass das immer noch so ist, weil, also das war so als Jugendband, so ein kleiner Traum immer, ne? So nach dem Motto, ah, man spielt mal da im Apo-Haus oder gerade im Julius-Leber-Haus oder mal im Julius-Leber-Haus in der großen Halle, ne?
Ja, oben gab's ich gerade sagen,
die große Halle, wo früher auch immer hier Superfly 69 oder wie sie damals noch hießen, die Dildo Brothers ihre legendären Jahresabschlusskonzerte gegeben haben. Also auf dieser Bühne mal gestanden zu haben, das war damals schon so wow. Und dann denkt man sich, krass, über 20 Jahre später gibt es diese Locations wirklich noch. Aber ihr habt als allererstes dann ja einen Live-Mitschnitt aus dem Apo-Haus veröffentlicht. Wie kommt man denn auf die Idee? Also ich weiß, man braucht irgendwas. Ne? Wenn du nicht irgendwas zum Streamen irgendwo hast, bist du für viele Menschen einfach nicht existent. Ja. Aber ist eine Live-Aufnahme eine gute Idee? Also ich meine, sie ist klanglich jetzt ja nicht furchtbar. Ich habe schon auf Spotify wirklich von Bands Live-Aufnahmen gehört, wo ich dachte, Leute, das habt ihr ernsthaft online gestellt?
Ja.
Also
ja, absolut berechtigte Frage. Da haben wir auch lange drüber gesprochen, ob wir das machen oder nicht. Wir hatten bis dato nur einen Song als Selfmade-Demo hochgeladen, weil bei einer jungen Band erzählt man erstmal seinen Freunden, dann erzählen die Freunde den anderen Freunden das, aber die fragen dann, okay, wo kann man denn wenigstens was hören? Mhm. Naja, aber wenn man nichts vorzeigen kann, dann kann man ja die Band irgendwie gar nicht greifen. Deswegen haben wir, wie gesagt, schnell die Selfmade-Demo hochgeladen. Und danach haben wir das relativ günstig bekommen, das ganze Set, was wir live gespielt haben im Apo-Haus. Und haben sozusagen die besten Songs ausgewählt und gesagt, okay, die laden wir hoch. Das Konzert selber war super. Viele Freunde waren da. Allerdings war gefühlt die Hälfte der Band angeschlagen. Da war eine Grippewelle. Unser Sänger ist auch krank und haben gesagt, hey, sollen wir es wirklich hochladen oder nicht? Aber ich glaube, selbst wenn es musikalisch nicht die beste Version oder der beste Sound ist, Leute verstehen meiner Meinung nach, dass es eine Live-Aufnahme ist, dass es nicht perfekt sein muss. Was ich sehr gut an den Aufnahmen finde, ist, bis heute merkst du, glaube ich, so diese Rohheit, diese Aggressivität, dass es Bock machen soll, unsere Musik. Und das überträgt die Live-Version, glaube ich, schon sehr gut. Ja.
Ja. Was soll man da noch groß ergänzen? Witzigerweise, wir haben damals auch mit so einer Live-Aufnahme angefangen. Das ist aber natürlich über 20 Jahre länger her und das klang nicht gut.
Ja.
Würde ich mit heute, mit einem heutigen reiferen Blick auf das ganze Thema, würde ich sagen, ob das die beste Idee war. Aber es ist halt genau dieser Aspekt. Ne? Du musst irgendwas haben, damit es irgendjemand hören kann. Genau. Und auch wenn man heute ja in Home-Recordings sehr viel machen kann, aber nichtsdestotrotz, du musst es ja irgendwie aufnehmen und du musst es ja auch vernünftig mischen. Ne? Also das in meiner Wahrnehmung, das Problem ist ja meistens nicht mal, eine Gitarre vernünftig aufzunehmen. Also jeder kann sich ein Audio-Interface für 100 Euro oder so kaufen, die Gitarre reinbappern und irgendeine Gratis-Software erstmal nehmen zum Aufnehmen. Aber hinterher wirklich was zu mischen, das ist ja die Kunst. Ne? Gerade mit den Frequenzbereichen, die du mit Gitarren und Bass und Gesang hast. Also ich glaube, jeder kennt das. Du denkst, hey, ich habe alle Spuren, du knallst das aufeinander und denkst, wie klingt das scheiße?
Ja, absolut. Also das haben wir jetzt bei den aktuellen Aufnahmen. Wir haben 3 neue Songs rausgebracht, auf allen gängigen Plattformen zu hören. Und man sagt das ja so schön und auch wirklich ohne Eigenlob sind wir absolut davon überzeugt, weil das ist ein alter Arbeitskollege, der das gemixt hat für uns. Wir haben bevor wir überhaupt was aufgenommen haben, 1,5 Stunden einen Zoom-Call gemacht und haben versucht, unseren Sound zu beschreiben, wie er werden soll, hatten aber eigentlich gar keine richtige Vorstellung. Und da ist dann so geworden, dass er unserer Meinung nach komplett diesen Mix oder Sound getroffen hat, der uns widerspiegelt, vor allem auch live widerspiegelt. Also wenn du die Songs hörst, würdest du dir bei einem Live-Konzert von uns nicht denken, oh, das ist ja eine komplett andere Band. Und trotzdem ist es unserer Meinung nach nicht überproduziert, was für uns als Thrash-Band auch sehr wichtig ist, dass diese Rohheit, diese vermeintlich rotzigen Gitarren da wirklich gut rüberkommen.
Das ist eine gute Überleitung, weil wir haben ja noch gar nicht erwähnt, welche Musikrichtung ihr macht. Also genau. Jetzt haben wir es natürlich. Thrash Metal und Oldschool Thrash. Ne? Jetzt nicht moderner Thrash Metal wie, keine Ahnung, The Haunted oder so, wobei die sind ja auch nicht mehr modern. Ne? Also
auch schon eine ältere Band, ja. Oder länger im Geschehen dabei, genau. Ja.
Ja gut, aber Oldschool Thrash Metal. Und würdest du euch jetzt vom Feeling her eher so im teutonischen Thrash Metal sehen? Weil ich weiß, Martin von Corporal Shred war es ja sehr wichtig, dass sie keinen Teuton-Thrash-Metal machen, sondern eher US-amerikanisch inspiriert sind. Also bei euch würde ich nicht unbedingt den US-amerikanischen Markt als Vorbild jetzt sehen.
Ich muss lachen, weil mir die Frage schon mal gestellt worden ist. Und dann habe ich natürlich wie jeder Musiker, jede Musikerin erstmal pauschal geantwortet, dass wir unseren eigenen Sound haben.
Also das sagt ja jeder.
Ja, genau, richtig. Und dann fand ich es aber ganz spannend oder ganz witzig, weil dann gefragt wurde, ja, ich wollte eher darauf hinaus, ob es eher so ein Angel Ripper ist oder eher so ein Belladonna. Und dann habe ich gesagt, dass Sven, unser Sänger, eher Richtung Belladonna geht. Lustigerweise, durch den Release der neuen Songs haben sehr viele Leute gesagt, dass gerade der Gesang oder dass viele Leute im Gesang so ein Tom Araya, also so ein Slayer-Vibe gehört haben. Finde ich überraschend, fand ich eigentlich persönlich gar nicht. Und um deine Frage zu beantworten, wahrscheinlich ist es eher die amerikanische Schiene, weil sowohl vom Logo, können wir ja gleich auch noch mal drüber sprechen, als auch von den Halftime-Parts, glaube ich, wenn man wirklich uns nicht kennt, aber uns irgendwie greifen will, dann denkt man wahrscheinlich sofort an Municipal Waste, die ja diesen Crossover-Thrash noch mal richtig zum Beben gebracht haben und wahrscheinlich dann eher amerikanisch.
Okay, also meine Assoziation wäre echt eher Teutonstahl gewesen, aber ich kann es auch nicht genau in Worte kleiden, warum. Und das ist ja auch letzten Endes hochgradig individuell. Also ich habe ja schon oft mit Musikern gesprochen, die mir sehr oft gesagt haben, dass sie absolut erstaunt sind, wenn Leute ihnen mitteilen, woran die Musik dieser Band sie irgendwie erinnert. Also, dass sie das selbst überhaupt nicht verstehen können, wenn irgendjemand sagt, ja, ich höre da keine Ahnung. Ja, wenn man jetzt bei euch sagen würde, Queensryche, würdet ihr wahrscheinlich komisch gucken, ne? Aber der eine hört dann irgendwie Creator, der andere meint, nee, das ist doch eher Sodom. Und der nächste sagt, nee, das ist doch Anthrax. Also.
Ja, absolut. Ja. Vom Riffing her, also viele Songs sind, wie bei vielen anderen Bands vermeintlich auch, erstmal durch die Gitarren entstanden. Typisches Songwriting, erst haben wir die Riffs, einen ungefähren Songablauf, danach wird's bei der Bandprobe mit Drums aufgefüllt und Bass natürlich auch. Und erst am Ende werden Songs geschrieben, beziehungsweise Texte. So wird das aufgenommen. Und mein Riffing, würde ich jetzt mal behaupten, ist Oldschool Metallica. Also ich bin ein Riesenfan von der Kill 'Em All. Ich bin aber auch Riesen-Creator-Fan. Ich würde Creator als Lieblingsband bezeichnen. Wobei ich glaube, dass das Riffing von Creator gar nicht so in unseren Songs ist. Also da ist es dann doch eher Metallica. Haben wir gerade schon mal ein bisschen gesprochen vorab. Das Punkige, wo Thrash ja auch herkommt, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr gut zu hören. Was auch interessant ist, dass unser Sänger Sven vorher in einer Punkband gespielt hat und wir lustigerweise am Anfang überlegt haben, ob er gesanglich zu uns passt als Band. Er war das letzte Puzzlestück, was jetzt im Nachhinein ein absoluter Goldgriff war. Sven und ich, wir kennen oder kannten uns vor der Band schon. Das ist die einzige Person, die wir oder die ich kannte vor der Band. Und da ist es dann so, dass er wirklich meiner Meinung nach immer diese Punk-Einflüsse hat, sowohl textlich als auch von der Stimme. Aber ein Riesenpunkt, sowohl bei Sven als auch bei allen anderen Mitgliedern bei uns, wir haben gesagt, erstens, dass wir lieber mit Freunden Musik machen als mit guten Musikern oder Musikerinnen, weil das eine absolute Hobbyband ist, zumindest so gestartet. Was noch kommt, schauen wir mal.
Oh, die Weltherrschaft.
Ja, vielleicht, genau, Pink on the Brain. Und das Zweite ist, wir wollten niemals eine Kopie einer Thrashband sein. Und das hat sich zum Beispiel dann auch auf den Gesang eben wiedergespiegelt. Ich finde, Sven hat eine sehr unique Stimme und es gibt keinen Thrash-Sänger oder generell Sänger, der so klingt wie er. Er hat, glaube ich, einen Riesenanteil auch an den neuen Songs, dass wir eine Art Wiedererkennungswert haben. Und so ist das bei den anderen Mitgliedern aber auch. Magnus und ich, Magnus ist unser Bassist, wir beide haben die Band aufgezogen. Wir haben uns zuerst getroffen übers Forum, haben dann gesagt, okay, wir wollen eine Thrash-Band gründen, weil wir beide Bock hatten auf die Musik. Es gab kaum Thrash-Anzeigen oder Thrash-Bands, die Mitglieder gesucht haben. Seine Frau hat ihn angeschubst und gesagt, hey, melde dich mal auf die Anzeige von Micha, deswegen bin ich ihr auch sehr dankbar. Grüße gehen raus.
Er hat, sehr schön.
Ja, absolut. Ja, also es war irgendwie, ja, das Schicksal sozusagen hat zugeschlagen.
Man kennt es ja eher umgekehrt, ne, dass die Frauen immer sagen, ach, lass den Scheiß doch sein, oder?
Ja, absolut. Aber sie hat sehr im Positiven gepusht. Super tolle Frau mittlerweile. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen eine Thrashband machen. Und die anderen Mitglieder von uns, Andi, unser zweiter Gitarrist, kommt zum Beispiel viel mehr aus dem Death Metal. Hoshi, unser Schlagzeuger, auch meiner Meinung nach, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es nicht so seht, kommt aus dem Hardcore-Bereich. Und ich finde, bei seinem Drumming hörst du auch nicht dieses typische Ufter-Ufter-Thrash-Geballer. Was aber gut ist, meiner Meinung nach, weil wir dann wirklich wieder diesen uniqueren Sound bekommen. Ja.
Ja, Ufter-Ufter ist das, was man so am ehesten beim deutschen Thrash-Metal so bei den ganz frühen Creator oder auch Destruction-Alben unweigerlich im Kopf hat. Nur bei Sodom ja sowieso. Ne?
Ja.
Also,
ja, absolut, ja.
Auf die 12, ab geht's. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass diverse deutsche, heutzutage sehr große Thrash-Metal-Bands genauso angefangen haben, wie ich es vorhin von uns erzählt habe. Ja. Also nach dem Motto, hier sind die Instrumente, wir fangen einfach mal an. Schlagzeug spielen, wie geht das überhaupt? Ja. Und ich weiß nicht, hast du die Creator-Doku gesehen?
Ja, die letzte, Hate and Hope.
Genau.
Habe ich gesehen, ja.
Wo Ventor ja, also Jörg Reil ja erzählt, ja, diesen komischen Beat, den Creator irgendwie macht, den hat er quasi erfunden, der ist eigentlich falsch. Und das fand ich fantastisch, wie er das so erzählt hat.
Aber daraus ist dann was Großes entstanden natürlich, ne?
Ja, aber es ist halt echt faszinierend, wie er das so sagt. Ne? Eigentlich ist das ist eigentlich falsch so, aber
Das ist aber auch der eigene Style eben. Ne? Also ich habe nochmal on top of that vor kurzem ein Video von Marty Friedman gesehen, wo er gesagt hat, kopier keine Idole, sei einfach du selbst in deinem Spiel. Und absolut korrekt, kann ich nur so unterstreichen.
Ja, also seid ihr keine Kopie von irgendwas. Ihr seid Toxic Order. Und was ist denn Toxic Order? Also einerseits, wie kam es dazu, dass ihr euch so genannt habt? Und was möchtet ihr damit zum Ausdruck bringen? Ich meine, klar, toxic, giftig ist bei Thrash Metal immer eine gute Sache.
Absolut, ja.
Saufen oder Gift ist immer gut beim Thrash Metal. Ja. Oder irgendwas mit Atomkraft. Ne? Oder ist immer gut.
So ist es. Entstanden natürlich durch Brainstorming. Wie du gerade schon gesagt hast, Toxic, das ist geil. Acid ist vielleicht auch geil. So, dann haben wir ein paar Vorschläge gemacht, Magnus und ich, damals noch zu zweit. Wie könnten wir die Band nennen? Toxic Order ist es am Ende geworden. Daraufhin ist auch dann unser Logo mit dem Fass, mit der Säure entstanden. Und gerade auch textlich zum Teil gesellschaftskritisch gegen toxische Gedanken oder toxische Befehle eben, die man im Alltag haben kann. Wir sagen immer, oder ich sage spaßeshalber, Michael, räum dein Zimmer auf, das ist dann ein toxischer Befehl meiner Kindheit und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. ich habe es dann aber doch gemacht.
Ja, man muss ja auch ein paar Dinge tun. Ne? Man muss manchmal Dinge tun, die keinen Spaß machen.
Absolut, aber da geht es natürlich darum, die Sorgen, die vermeintlich jeder Mensch hat, dass man die ausschalten kann, zumindest für einen Moment. Das versuchen wir dann auch durch Konzerte, durch unsere Musik. Es freut uns schon, wenn ein Mensch mal kurz abschalten kann, alles Toxische in seinem Leben vergessen kann und einfach den Moment genießen kann. Das muss natürlich nicht nur auf unsere Musik bezogen sein, dass jeder einfach mal frei sein kann, auch wenn es nicht lange ist. Und das ist uns wichtig. Was dazu ganz witzig ist, dass wenn du uns anguckst auf der Bühne oder unser Bandfoto, da sind wir alte, weiße oder bald weiße Männer. Und das ist uns bewusst, aber eine offene Meinungsfreiheit ist uns extrem wichtig. Wir wissen, dass man unterdrückt werden kann von jemandem, der vermeintlich keine Ahnung hat, der gar nicht weiß, was Werte bedeutet. Und das ist halt so ein toxischer Befehl von der Außenwelt sozusagen, auf den wir einen geben sozusagen. Ja. Und das ist uns wichtig einfach, sowohl in unserem musikalischen Dasein als auch jeder Bestandteil der Band. Und sei du selbst. Und wenn dir jemand was anderes erzählt, dann ist es wahrscheinlich toxisch.
Ja, das kann man, glaube ich, ganz gut so stehen lassen. Und euer Logo haben wir vorhin schon mal im Vorgespräch kurz drüber gequatscht. Zu sehen ist ja ein Fass, also ein wahrscheinlich ein Fass mit irgendeinem einer giftigen Substanz. Vielleicht auch der Toxic Avenger kommt da gleich raus. Könnt ihr auch, ich weiß, kennst du den Film?
Sehr guter Film, ja.
Der alte oder der neue?
Der alte. Den neuen kenne ich nicht.
Ja, ist ein sehr interessanter Film.
Okay.
Und alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, Toxic Avenger, was ist das? Ein kultiger Fansblätter-Film, würde ich mal sagen, ist das, ne? Aus den 80er Jahren oder eben relativ aktuell aus dem letzten Jahr oder sogar diesem Jahr? Nee, letztem Jahr war das, glaube ich, ne? Gab es ein Remake mit einem sehr bekannten Schauspieler, den man aus Game of Thrones kennen kann.
Okay, dann muss ich da vielleicht doch nochmal reinschauen.
Ja, aber er ist halt nur, ne, solange er noch nicht der Toxic Avenger ist.
Ja, danach, okay, ich verstehe.
Hat ja irgendjemand eine Maske auf, aber egal. Toxic Order, ja, ein Giftfass. Und wir haben schon mal vorhin, wie gesagt, kurz drüber gesprochen. Euer Logo, hast du gesagt, ist jetzt nicht auf dem Oldschool-Weg unbedingt entstanden. Weil wir haben vorhin so spaßeshalber drüber gesprochen. Ne? Früher Bandlogos, da hat man seinen karierten Block in der Schule gehabt, hat dann irgendwelche Linien gezogen und das sieht man hinterher natürlich, weil alles so schön irgendwie zackig oder was auch immer ist. Wie seid ihr denn jetzt überhaupt vorgegangen? Also wie kreiert man ein Logo in Kombination mit irgendwas, was man ja auch nutzen kann? Weil ich sag mal, so ein Fass kann man ja hinterher vielleicht auch auf die Bühne stellen. Ne? So ein Ölfass oder irgendwie sowas.
Haben wir
kann
sogar
man
auch schon gemacht.
Ja, ich erinnere mich.
Genau. Genau, also habe ich auch gerade gesagt, wir haben das Logo komplett KI entwerfen lassen. Aus zwei folgenden Gründen. Also wir hatten am Anfang gesagt, Magnus und ich, okay, toxisch liegt natürlich nahe, Säure oder ähnliches. Das Fass ist dann sozusagen durch die KI eher entstanden worden. Wir hatten ganz andere Prompts noch. Zum Beispiel, erstell das mal in einem Wrestling-Ring oder ganz wilde Fantasien. Aber das ist dann auch, ja, 2023 zumindest oder spätestens Anfang 2024 entstanden, wo die KI vermeintlich noch nicht so gut war. Und du hast bei vielen anfänglichen Bildern gesehen, dass das KI ist. Und das hat uns nicht so gefallen. Bei dem aktuellen, mit dem Fass, hat man zumindest den Anschein erwecken können, okay, das ist nicht unbedingt von KI erstellt worden. Und zwei Gründe, warum wir das gemacht haben. A, wir hatten keinen Designer und auch keinen karierten Block, wo wir was drauf zeichnen konnten.
Ja gut, die sind aber nicht so teuer wie ein Designer, ne? Also
das sagst du mir jetzt, zwei Jahre später.
Einen karierten Block kann man kaufen.
Okay. Und das Zweite tatsächlich eben aus Kostengründen. Wir hätten das natürlich auch sehr gerne irgendwie von jemandem gestalten lassen, haben aber keinen in unmittelbarer Nähe gekannt, der das irgendwie für eine schmale Mark mal hätte machen können. Und wenn wir gesagt hätten, okay, wir lassen das Logo jetzt professionell oder halbprofessionell erstellen, dann war uns das einfach, ja, muss man sagen, nicht wert oder einfach zu teuer, weil wir A, einfach ein Hobbyprojekt gestartet haben. Wir wussten gar nicht, ob wir überhaupt eine vollständige Band werden können. Das stand ja auch noch in den Sternen. Und es sah super aus. Ein dritter Punkt eigentlich, den wir auch mal kurz angerissen haben, ist es halt auch so, wenn du auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen bist und Freunde von Freunden sich das mal ansehen wollen oder auch komplett fremde Leute und dann ein Logo sehen, was vielleicht hingekritzelt ist oder worden ist und vermeintlich nicht so gut ist, dass es dann auch schnell geskippt wird, obwohl es vielleicht gar nicht den Wert widerspiegelt, was eben die wofür die Band steht oder was die Musik wiedergibt. Und da haben wir gesagt, da wollten wir irgendwie einen cooleren Auftritt haben und sind ja bis heute absolut zufrieden mit dem Auftritt. Vielleicht lassen wir irgendwann mal das Logo nochmal von jemandem, der Ahnung hat, professionalisieren, nicht unbedingt rebranden, aber eben, das ist auch ein Designer. Oder wo ein Designer sagen würde, okay, das ist, so geht's klar, ich bin nicht sauer darüber.
Aber euch ist schon klar, dass es gerade so in der Metal-Szene, in der Metal-Bubble viele Menschen gibt, die, nennen wir es mal Prinzipienreiter oder gerne auch Zähnepolizisten sind.
Ja, absolut.
Und die bei sowas natürlich sagen würden, wie könnt ihr das denn machen? Das ist doch Verrat an eurer eigenen Musik. Also ich denke mir dann auch immer, Leute, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf. Also es ist ja, glaube ich, auch nicht zu überhören, dass der neue Intro-Song dieses Podcasts mit KI gemacht ist, weil das soll ja als Scherz sein. Ne?
Ja.
Du machst dir irgendwas, was individuell auf dich irgendwie zugeschnitten ist und was ja hier beim Podcast, ähnlich wie bei euch, in erster Linie für ein Spaßprojekt sein
soll. Absolut, ja.
Also ich bin auch ehrlich, in dem Moment, wo ich mit sowas in irgendeiner Form Geld verdienen würde, würde ich sowas natürlich auch nicht machen.
Ja.
Aber ich finde es halt komisch, wenn sowas so komplett verteufelt wird. Also ja, man sollte, egal ob jetzt generative KI oder KI im Allgemeinen, immer mit einer gewissen Vorsicht genießen.
Ja.
Weil die Generative, die klaut einfach nur Sachen zusammen und setzt die neu zusammen, ja, und kann mitunter auch sehr lustige Fehler machen. Ich habe mal aus Spaß ein Video machen lassen, wo eine Frau auf einmal ein drittes Bein hatte. Und dann hast du der KI versucht zu sagen, die Frau hat ein drittes Bein, mach das mal weg. Und sie hat nicht verstanden, was du wolltest.
Ja, es gibt wilde Dinge, sagen wir mal so, ja.
Auf jeden Fall. Und aber auch so, für Informationen zusammenzutragen, ist das ja auch eine coole Sache. Aber auch da habe ich schon oft gemerkt, die KI lügt dich auch rigoros an, ne? Also
ja,
auch wenn du ihr dann sagst, ey, du redest scheiße, sagt sie, jo, hast recht.
Ja. Ja, also kann ich nur unterschreiben, was du gesagt hast. Generell würde ich erstmal sagen, habt keine Angst vor KI.
Skynet ist fern.
Ja, absolut, ja.
Hoffen wir.
Ja, wir werden sehen. Immer Danke und Bitte habe ich gelernt zur KI schreiben. Falls die Welteroberung durch die KI passiert, dann weiß man, okay, du hast immer Danke und Bitte gesagt. Was höflich. Aber ja.
Dann habe ich verloren.
Okay. Vielleicht ist jetzt noch der Wendepunkt, wo du sagst, okay, danke, bitte.
Nee, aber ich habe tatsächlich mal in diesem Prompt geschrieben, du willst mich doch verarschen, du hast mir noch eben genau das Gegenteil erzählt. Dann, oh ja, du hast recht.
Oh, aber dann bist du vielleicht ganz oben auf der Liste, jetzt nochmal die KI vorgeführt.
Oder ich bin die Gefahr, ne?
Der weiß, das kann auch sein. Ja, ja, genau, genau. Nee, aber also KI für uns ganz klares Instrument. Vor allem, oder generell würde ich sagen, dass KI ein sehr gutes Instrument ist. Weil du, wenn du nicht die Fähigkeiten dazu hast, nicht die finanziellen Mittel hast oder whatever, kannst du die KI nutzen, um Informationen zu sammeln, um irgendwas zu kreieren, etc., etc. Wie aber bei der KI kann es auch bei Menschen so sein, dass im besten Fall du alles nochmal reflektierst und darüber nachdenken solltest, okay, wie gut ist das, wie wertvoll ist das, wie vermeintlich schädlich ist das. Und bei einer Logo-Erstellung, wie gesagt, wir sind eine frische Band, wie du schon gesagt hast, das ist ein Spaßprojekt oder so war die Idee zumindest, eine Hobby, wo die Leute, die damit verbunden werden oder integriert sind, einfach Spaß haben sollen. Ich glaube, das Logo tut keinem weh. Und was du ja initial gefragt hast, ob es die KI-Polizisten gibt, die dann sagen, naja, zu eurem Konzert kommen wir dann aber nicht, dann ist es so. Also, wie gerade schon gesagt, wenn sie uns irgendwas verbieten, dann wäre das ja toxisch und dafür wollen wir eigentlich nicht stehen. Also.
Ja. Eine faire Antwort auf jeden Fall.
Ja.
Ja, kommen wir da mal weg von Diskussionen über KI, auch wenn das natürlich ein spannendes Thema ist, aber damit da triggern wir bestimmt ganz viele Leute direkt mit so.
Ist ja jetzt im Mode Ragebaits, damit die Leute noch mehr klicken und noch mehr kommentieren und noch mehr hassen und aber vielleicht auch viel lieben, ich weiß es nicht.
Ja, also was steht bei euch denn jetzt in der nahen Zukunft an? Ich gehe mal davon aus, ihr habt da ein paar Konzerte in Planung,
ja,
und ich habe da von dem Martin von Corporal Shred gehört, dass ihr da so eine, ja, in einer Gemeinschaftsproduktion irgendwie was ausheckt gerade sozusagen. Kann man das so sagen?
Absolut, vollkommen richtig. Konzerte stehen jetzt einige Sachen an. Wahrscheinlich ist es dann schon vorbei, aber am 20.06. spielen wir im Druckluft mit einem reiner Metal-Arm mit Disminded. Toxic Mind heißen fast wie wir und Crown of Carcosa. Und dann ist der Juli ziemlich vollgepackt. Da spielen wir am 11.07. in Dienstlaken im Jugendzentrum. Am 18.07. spielen wir im Bollwerk in Moers. Und ja, quasi um die Ecke hier.
Ja.
Und am 31.07. in Castrop-Rauxel. Das ist das Rock am Raum Festival, auch sehr, sehr schön. Wir waren, also Sven, unser Sänger und ich, waren vor 7 Jahren mal da. Sehr heimelig, da sind viele Proberäume im, ja, Gewerbegebiet, kann man sagen. Wirklich, wirklich cool, sehr familiär. Also da gibt's uns zu sehen. Würden uns freuen natürlich, wenn jemand kommt.
Also hier im Bollwerk könnte ich drüber nachdenken.
Super, ja. Da auch sehr coole Bands, befreundete Bands von uns. Da gibt's einmal Mikesh, eine Pop-Punk-Band und einmal Jamming Jake, eine Punk-Rock-Band. Jamming Jake, kurze Side-Story dazu, haben uns im Prinzip auch den Proberaum im Oberhausen klar gemacht. Wir waren auf dem Kegelabend und ein guter Freund, der dort Sänger ist, Robin, mit ihm habe ich gesprochen. Ich habe gesagt, ey, wir würden gerne eine Band aufmachen. Hat er gesagt, ey, bei uns, der Proberaum ist in Oberhausen am Theater an der Nieburg. Da gibt es auch einige Proberäume. Hat gesagt, da ist wahrscheinlich was frei. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Ich bin eigentlich eher sehr konservativer Typ, aber dann hieß es direkt, willst du den Proberaum haben? Ja klar, dann musst du sofort den Vertrag unterschreiben. Aber sind wir sehr froh drum und das wird auch ein sehr cooles Konzert. Also genau. Ja.
Proberaum, ist das heutzutage schwierig? Also ich muss gestehen, ich habe jetzt ja seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv Musik gemacht. Und ich weiß, früher war das eigentlich überhaupt nicht so das große Problem, weil, also ich so als Kind aus den 80er und 90er Jahren, da gab es ja an allen Ecken und Enden Jugendzentren. Und jedes Jugendzentrum hatte eigentlich immer irgendwo im Keller ein Schlagzeug stehen und irgendeine Form von meistens, nennen wir es mal, semi-guter Gesangsanlage und dann auch immer irgendwelche schrömmeligen Verstärker, was natürlich so einen gewissen Charme hatte. Aber ich weiß wirklich nicht, in der heutigen Zeit, ist es einfach, an Proberäume zu kommen oder war das wirklich dann so ein Glücksgriff nach dem Motto, hey, es hätte auch am Ende daran scheitern können, also die Bandgründung, weil man wirklich sagen muss, naja, wir können nirgendwo proben?
Ist eine sehr gute Frage. Und meine ehrliche Antwort ist, dass ich keine Ahnung habe. Schade. Und dass wir absolut Glück hatten. Ich weiß auch, dass du mit Martin von Corporal Shred darüber gesprochen hast. Er meinte ja, glaube ich, dass es jetzt wieder ein bisschen besser geworden ist. Ich weiß allerdings zum Beispiel von den Bands, die an der Nieburg auch proben, dass die dort 10 plus Jahre drin sind und dann dementsprechend den Raum blockieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, wie früher damals auch klassisch Bunker Bochum oder ähnliches. In Duisburg gibt es auch einige Proberäume. Ich kann es nicht einschätzen. Wir hatten Glück und sind sehr froh darüber.
Ja, manchmal ist es ja auch so, dass irgendjemand ein Haus hat. Ne? Je nachdem, in welchem Alter man ist, irgendeiner hat ein Haus. Und wenn der Schlagzeuger sowieso ein Schlagzeug im Keller stehen hat, ist der Raum ja vielleicht ein bisschen isoliert. Und dann bietet sich sowas ja vielleicht auch an. Aber also, wie gesagt, ich habe da überhaupt keine Wahrnehmung mehr dran, ob sowas heutzutage noch einfach ist oder schwierig oder keine Ahnung was. Aber vorhin wollten wir noch mal eingehen auf etwas, was ihr da in der Zukunft noch geplant habt, was irgendwas mit Martin, den du ja eben auch wieder Mr. Faust, ne, der Mann, der keinen Künstlernamen hat.
Richtig, der wirkliche Name.
Fisto, ne, bei Masters.
Genau, genau. Da ist er nicht drauf gekommen, aber habe ich mitbekommen, ja. Genau, also wenn die Konzerte vorbei sind, haben wir selber nochmal uns vorgenommen, dass wir auf jeden Fall Songs aufnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit ich spoilern darf. Auf jeden Fall ist es ganz witzig, dass ich Martin schon sehr lange kenne, war auch mal mein Gitarrenlehrer, vor mindestens 15 Jahren. Und seitdem sind wir in Kontakt, mal flüchtig, mal weniger, mal mehr. Durch die Bandgründung auf jeden Fall mehr. Er war bei mir auf dem Konzert, ich bei denen. Also wirklich, wirklich schön, dann auch nach all dieser Zeit immer noch befreundet zu sein. Und dann haben sie uns angehauen, ob wir nicht zusammen was starten wollen. Wir haben aktuell nichts Physisches, also kein Album. Und vielleicht kann sowas in diese Richtung entstehen. Und sehr wahrscheinlich nehmen wir auf jeden Fall noch Songs im August auf. Mindestens 2. Und da freuen wir uns auch sehr drauf. Also wir haben, wie gesagt, auch sehr schönes Feedback zu den 3 jetzigen Songs bekommen. Und hoffen, dass wir damit dann sozusagen die Krönung aufsetzen. Und was sehr schade ist, dass wir noch kein gemeinsames Konzert mit Corporal Shred gespielt haben. Und da kann man dann ja sagen, okay, wenn man da was plant gemeinsam, dass man das im besten Fall dann auch mit einem gemeinsamen, richtig schönen, großen Konzert dann noch mal toppen kann.
Ja, du musst dann nur noch mal Dominion dazu packen, ne? Da muss Etche gleich irgendwie 3 Stunden spielen oder so.
Ich weiß nicht, ob er das will oder kann, aber ja, also kann bestimmt, aber genau.
Ha, ich glaube schon. Körperlich ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung, ja, wirklich 2 komplette Shows zu spielen, auch wenn er ja das Instrument wechseln würde, ne, von Bass zur Gitarre, aber trotzdem, also ich glaube, das Problem ist weniger, wenn du wirklich 2 Stunden am Stück spielen würdest, das kriegst du hin, aber wenn du eine Stunde was machst, Adrenalin ganz oben, und dann musst du wieder bei 0 anfangen, also das stelle ich mir auf jeden Fall schwieriger vor, als wenn du sagst, ich knüppel jetzt 2 Stunden oder 1,5 durch.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall,
Herr Etche, falls du das hörst, kommentier es doch mal, ob du das hinbekommst. Ja, der Etche. Auch immer lustige Geschichten, woher man sich kennt. Das ist auch immer wieder witzig.
Ja, das war ja auch ein Riesending mit Etche. Also durch damals noch Pre-Trash, das hast du, glaube ich, auch mit Martin besprochen, wo sie so Spaßprojekte sich selber supportet haben, wo ich auch mit einbezogen war damals, noch im damaligen Café Nova, wo ich Etche damals, glaube ich, kennengelernt habe. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo wir uns so begegnet sind. Und wir haben 2025 im Turok eröffnen dürfen für die 20 Jahre My Dominion Show. Deswegen da auch nochmal riesen Dankeschön an Etche, dass wir uns dadurch eben kennenlernen konnten und jetzt nach 20 Jahren immer noch sozusagen befreundet sind. Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Und in der heutigen Zeit sicherlich auch keine Selbstverständlichkeit.
Nein. Dazu muss ich noch mal sagen, es gab, glaube ich, nur unsere Demo zu dem Zeitpunkt, wo Edge schon gesagt hat, ey, wir würden ganz gerne, dass ihr eröffnet. Was muss ich ehrlicherweise sagen, also meiner Einschätzung nach auch ein Riesen, oder Riesen vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein Risiko war für die My Dominion Show, weil sie uns ja alle nicht kannten und sie auch nicht wussten, wie viele Leute wir ziehen, weil sowas muss natürlich auch bezahlt werden. Ich glaube, wir haben ganz gut abgeliefert, haben wir zusammen besprochen. Deswegen da auch nochmal Riesen Dankeschön, ja, in Richtung My Dominion.
Und Prophecy 23 haben da gespielt.
Absolut, ja. Ja. Frostschock auch. Da gehen an alle Bands nochmal die Grüße raus.
Und haben dir Prophecy 23 gefallen? Also provokant gefragt.
Habe ich den Jungs auch gesagt, das ist nicht so ganz meine Musik. Die haben ein paar Songs, wie zum Beispiel I Wish I Could Skate, was so eher so naivig punkig ist, was schön eigentlich ist. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, wie auch eingänglich auch schon mal besprochen, wenn du so deinen eigenen Sound hast, gerade mit zwei Sängern, haben sie wahrscheinlich eine Nische gefunden, was viele Leute cool finden. Ist jetzt nicht, was ich mir immer anhören würde, aber bei ihnen allein schon die Bühnenshow lohnt sich, was absolut mega ist. Also ja. Das begeistert, das zieht mit, selbst wenn du jetzt gar nicht die Musik immer hörst. Das ist ja auch live immer noch mal anders, als wenn du nur irgendwie eine Band vom Platte hörst.
Absolut. Und das ist eine wunderbare Überleitung, Band vom Platte hören.
Ja.
Ja, du hast jetzt ja mehr oder weniger gesagt, dass ihr irgendwas plant, also einen physischen Release in irgendeiner Form. Genau. Und wie ist das denn jetzt für euch als Band, die wirklich Stand jetzt nichts in der Hand hat? Werdet ihr hinterher am Merch darauf angesprochen, dass wirklich jemand sagt, habt ihr eine CD, eine Vinyl oder was auch immer? Weil eigentlich hört und liest man ja an allen Ecken und Enden, dass doch kein Mensch physische Tonträger eigentlich noch braucht oder haben will. Ich meine, halte ich jetzt für ein Gerücht, weil wenn ich auf Konzerten bin, sehe ich sehr regelmäßig, dass die Leute sich die Tonträger auf diesen Konzerten kaufen. Also ja. Und selbst wenn sie zu einem Konzert einer Band gehen, die sie schon kennen, ja, kaufen sie sich irgendwelche Sachen, nennen wir es mal nach, ne? Wenn du eine Band hast, die schon 3 bis 4 Alben hat und du kennst vielleicht nur das dritte, kaufst du dir ganz oft, wenn die Band alles dabei hat, alles, was irgendwie rumliegt.
Ja, also bisher wurden wir nicht wirklich gefragt, aber wir haben auch nicht in der Gänze so viele Konzerte gespielt, dass da jetzt gesagt wurde, okay, was ist denn, was habt ihr für CDs oder ähnliches? Also ich glaube, aus meiner Perspektive, dass Vinyl auf jeden Fall besser geht als CDs. Ich glaube, CDs, provokativ gesagt, kauft kein Mensch mehr. Bei Vinyl ist es so, dass das A, glaube ich, immer sehr wertgeschätzt wird im Sinne von, ich möchte die Band, vor allem die Underground-Band, supporten. Und B, vielleicht durch eine rosarote Brille gesprochen, wenn die Band mal größer wird, habe ich eine der ersten Vinyl, eine der ersten Platten.
Wertanlage.
Sozusagen.
Das erste Toxic Order Vinyl.
Ja, sozusagen, ja. Und was jetzt besonders schön ist halt in der Zusammenarbeit mit Corporate Shred, ist halt dieser Aspekt Sammlerwert. Im Prinzip, natürlich hast du nicht die Anzahl der Songs pro Band, aber du hast 2 Bands zum Preis von einem, muss man ja so sagen. Und das ist auch cool, weil gerade mit Corporate Shred, die so eine gestandene Band sind, die so lange dabei sind, mit uns als fresher Band, glaube ich, ist das ganz cool, weil wir andere, also komplett andere Fans mitbringen, oder komplett nicht, aber auf jeden Fall andere Fans mitbringen als Corporate Shred und wo man sich dann gemeinsam austauschen kann. Und ich glaube, dass das eine riesen Win-Win-Situation ist, sowohl für uns als Bands, aber als auch als Zuhörer, Zuhörerin, neue Musik zu entdecken. Weil ich bin zum Beispiel auch jemand, der eigentlich immer nur dieselben Songs und dieselben Bands hat. Und dann ist das Ganze erfrischend, mal was Neues zu hören. Und ich glaube, das ist cool. Wie gesagt, die Zusammenarbeit freut uns sehr. Deswegen da auch Dankeschön an die Jungs, die uns darauf angesprochen haben. Auch da zum Beispiel, wie gerade schon bei My Dominion gesagt, ist natürlich auch kein Risiko. Aber überhaupt an uns zu denken, ist für uns überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns mega über solche Angebote. Und das ist so krass, weil uns es ja, wie gesagt, erst seit, sagen wir mal, 24 gibt. Aktiv in Anführungszeichen ab 25. Ist das eine Riesenbestätigung auch für uns. Also wir haben in 24 sehr viel Wert darauf gelegt, so viel und so schnelle Songs zu schreiben, wie es nur geht, damit wir wirklich schnell live zocken können. Sehr akribisch dran gearbeitet und unfassbar, was für Konzerte wir spielen durften in 25. Und dass das vor allem auch so einen Anklang findet, das hätten wir nicht gedacht, ja.
Was waren denn dann bisher so die absoluten Highlights für euch? Also gibt's irgendwas, wo du sagst, das war echt eine verdammt coole Sache? Ich meine, klar, wenn man noch relativ frisch ist, ist jedes Konzert immer so wuh, ne? Ja. Jetzt geht's endlich los oder ja. Die Location oder so. Aber gibt's irgendwas in den zurückliegenden, wie viel sind es dann jetzt, anderthalb Jahre so ungefähr, wo du wirklich sagst, das war echt stark oder damit hätte ich so überhaupt nicht gerechnet?
Ja, also 25 war ein absolutes Feuerwerk. Wie gesagt, Riesending im Turok mit My Dominion. Aber das Krasseste eigentlich war, dass das zweite Konzert, also nach dem APO-Haus, ein Band-Contest war, im Jugendzentrum Dienstlaken, also wo wir jetzt am 11.07. nochmal spielen werden. Die veranstalten jedes Jahr ein Band-Contest für das Sülz-Festival, was dann im Burgtheater Dienstlaken stattfindet. Und ja, das haben wir gewonnen. Das war unfassbar mit einer anderen befreundeten Band, Terrorstahl.
Ah, okay, die kommen auch genau. Hier vor aus der Ecke, ne?
Genau, auch Duisburg, genau. Haben übrigens jetzt auch Samstag Release-Show im Indie in Duisburg. Oh. Deswegen Grüße gehen da auch raus. Und da war dann der Gewinn, dass man eben beim Sülz-Festival spielen durfte. Und da war 25 dann die Mainband Rage. Und funny Story dabei war, dass Rage auch einen riesen Platz in meinem Metal-Herzen hat. Da habe ich auf dem Rage-Konzert in Wien in der Szene meinen 18. Geburtstag damals verbracht.
Hat Martin dich da ein bisschen rangeführt oder war das schon davor so? Weil Martin ist ja auch nach eigener Aussage der totale Rage-Head.
Absolut. Ich weiß gar nicht, wie ich an Rage wirklich gekommen bin. Damals ein Album Carved in Stone haben wir riesig gefeiert, was auch witzig war, dass die ja dann damals auch bei Stefan Raab da beim Bundesvision Song Contest mitgemacht haben.
Ja, mit dem furchtbaren deutschen Text. Ne? Gib dich nie auf. Oder
ich fand den Song eigentlich ganz cool. Ich fand es auch cool, dass wir mal auf Deutsch gesungen haben, aber gut, ist ja auch Geschmackssache. Aber ja, ich weiß nicht, ob Martin mich dazu gebracht hat, aber was ganz witzig war dann, weil Martin war auch bei dem Contest dabei. Ich habe sofort an ihn gedacht. Ich sage, hey Martin, willst du nicht Gitarren-Roadie machen sozusagen für uns? Deswegen danke dafür auch, weil ich weiß, dass er auch riesen Rage-Fan ist. Und das war absolut gigantisch, auf dieser Bühne allein zu zocken, da auch eröffnen zu dürfen. Und auch da, was wir an Feedback bekommen haben oder auch Merch-Verkäufe, schon bevor wir aufgetreten sind, quasi eingenommen haben, das ist unfassbar. Das Sylt steht ja eben für Support Your Local Scene. Das ist, glaube ich, mit den Dientagen, mit dem Stadtfest eng verknüpft. Und deswegen auch Dankeschön an die Leute, die vor Ort waren, die wirklich auch, also nicht nur bei uns, auch alle anderen Bands da supportet haben. Das ist echt sagenhaft, ja.
Früher gab es bei Contests immer klassisch irgendwie 3 Tage Studio zu gewinnen. Das ist heutzutage wohl nicht mehr so der heiße Scheiß, ne? Also
gute Frage. Also mittlerweile, also wenn du ein gutes Studio hast, ich glaube, das ist auch immer noch sehr viel wert, gerade als kleine Band, weil wir haben auch vorher noch mal kurz über Mixing gesprochen. Du kannst zwar schnell irgendwie selber was aufnehmen, klar, ist auch viel einfacher geworden, aber dass es wirklich geil klingt, das ist harte Arbeit und da muss man sich auskennen.
Auf jeden Fall, also aber ich glaube, es ist schon viel wirklich gewonnen, wenn du so Sachen wie Vocals, Gitarre und Bass zu Hause irgendwie aufnehmen kannst. Wobei auch bei Vocals würde ich denken, das ist ja schon nicht unbedingt einfach, weil eine Gesangsspur wirklich, wenn du sie professionell in so einen Mix einpassen willst, die muss ja wirklich entweder furztrocken sein, ne? Ja. Oder genau den Hall haben, den du irgendwie haben möchtest. Und es ist, glaube ich, besser, wenn du sowas hinterher künstlich draufpackst, als zu denken, hey, hier, der Raum hat genau den richtigen Hall für diese Art von Musik.
Apropos Furz, hat mein Gitarrenlehrer auch sowohl beim Gitarrenrecording als auch generell gesagt, egal was du aufnimmst, nimm jeden Furz als DI auf, so trocken wie es geht, weil du dann natürlich dem Mixer die Chance gibst, das zu reampen, das mit Effekten zu füttern, wenn du jetzt als Beispiel durch deinen Verstärker aufnimmst. Vielleicht hast du einen geilen Gitarrensound, der aber vielleicht im Gesamtmix dann nicht gut klingt und dann musst du es halt nochmal recorden oder du arbeitest dann mit dem schlechten Endergebnis oder vermeintlich schlechten. Ja.
Aber dann alles komplett MIDI machen wäre auch keine Option, oder? Weil dann könntest du ja alles irgendwie ändern.
Ich bin nicht zu versiert in Sachen MIDI, aber du solltest schon selber spielen, das ist anstatt alles zu programmieren, genau. Dann kannst du auch DJ werden wahrscheinlich, aber
mein Gott, früher hier gab es so Mixing-Software, da konntest du so Techno-Songs mit programmieren. Was heißt programmieren? Hast du ein paar Loops irgendwie dahingesetzt, hast dann irgendwelche Soundeffekte drüber geballert und für 30 Sekunden klang das auch cool, ne? Aber
auch Song, das ist nicht verwerflich. Also,
ein Song sollte länger gehen als 30 Sekunden, ne? Außer man macht Hardcore, ne? Dann, oder?
Also es ist nicht verwerflich, aber man kann auch Disziplin besitzen, ein Instrument zu lernen, meiner Meinung nach. Aber ja.
Genau, sollte man auf jeden Fall. Ja. Ja, wir biegen langsam aber sicher dann mal Richtung Zielgerade ein und füttern natürlich die Podcast-Playlist. Und ja, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir starten natürlich mit einem Song von eurer ja, kann man sagen, Live-EP oder ist das eine Single? Wie würdest du das klassifizieren?
Also, da das drei Songs sind und viele Leute uns bei den neuen Songs darauf angesprochen haben, dass sie die drei Song-EP gut finden, sage ich jetzt einfach mal, ja, das ist auch eine Live-EP.
Alles klar. Ja, hier obliegt die Wahl tatsächlich dir. Welchen dieser drei Songs würdest du in die Podcast-Playlist packen? Und vor allen Dingen dann auch, warum und was könntest du uns über diesen Song Wissenswertes erzählen? Gern musikalisch als auch textlich.
Sehr gerne. Ich würde den Song Headshot auswählen.
Also den Opener.
Genau, den Opener, weil sehr viele Leute uns darauf angesprochen haben bei Live-Konzerten, die den Song sehr gefeiert haben. Textlich wiederholt sich der Refrain sehr oft. Es ist leicht mitzusingen, gerade live, wenn du ein paar Wasser, ein paar Bier getrunken hast, da mitzugrölen. Ich habe das Riff geschrieben oder den Song geschrieben, tatsächlich, vielleicht kann man es hören, ich weiß es nicht, in Anlehnung, oder nicht in Anlehnung, aber als Inspiration von Unleash the Bastards von Municipal Waste. Und habe mir gedacht, okay, der Song soll relativ naiv sein, damit er eben live gut rüberkommt. Textlich ist es so, dass, wie gerade schon erwähnt, sagen wir mal, toxische Menschen vielleicht damit mal in Verbindung gebracht werden sollten. das muss aber jedem selber überlassen. Also no offense. Und das ist aber auch Sven zum Beispiel sehr wichtig und uns als Band zu sagen, okay, sagen wir mal die toxischen Gedanken, dass die mit einem Headshot versehen werden. Und darüber handelt der Song textlich. Und ja, ich hoffe, er gefällt.
Aber ihr distanziert euch jetzt klar davon, es ist kein Aufruf zur Gewalt in dem Sinne.
Nein. Nur gegen das Schlechte, sagen wir mal so.
Ja gut, weil ich würde mal sagen, bei so manchem Cannibal Corpse-Song kannst du jetzt ja schlecht drüber diskutieren, ob das Verherrlichung von Gewalt ist. Ich weiß, früher zu Ausbildungszeiten ja. Haben wir immer so flapsig gesagt, was heißt hier verherrlichen? Gewalt ist herrlich. Ne? Ja. Im jugendlichen Leichtsinn sagt man gerne mal Blödsinn, aber
ja. Nee, also absolut und auch berechtigte Frage. Ich glaube, wenn du uns live kennenlernst, ich glaube, wir können alle keiner Fliege was zuleide tun. Also von daher haben wir keinen Bock, Massenschlägerei mit dem Song anzustecken.
Ist tatsächlich einer der Gedanken, den ich so hatte, als ich euch live gesehen habe. Ja. So, ihr seht eigentlich viel zu lieb aus für die Musik, die ihr macht, auch wenn das jetzt gemein klingt, aber.
Und dazu ist ja auch verpönlich, also das ist, glaube ich, noch schlimmer als das KI-Thema im Thrash Metal, dass keiner von uns lange Haare hat. Manche haben auch gar keine Haare mehr. Also, naja.
Es kommt mit dem Alter.
So, ja, genau, so ist es. Aber dann können wir auch als wie sage ich, Rechtfertigung nehmen, andere große Thrasher wie Jeff Waters, die dann auch mal kurze Haare getragen haben. So.
Ja, und ganz im Ernst, also früher, mein Gott, ich klinge echt wie so ein Opa, ne? Früher. Also, wenn ich so reflektiere, zu meiner Schulzeit warst du schon sehr auffällig, wenn du ein Metal-Shirt getragen hast oder wenn du eine Metallica-CD hattest. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich hatte mal auf meinem Schultisch von Metallica Master of Puppets liegen. Ja. Und wir hatten Religionsunterricht und unsere Religionslehrerin hat diese CD gesehen, hat sie in die Hand genommen und hat mich angeguckt, so als müsste sie jetzt irgendwie den Satan austreiben. Ja, ja. Ne? So ja. Die Macht Jesu Christi bezwingt dich. Ne? Wer ja. Den Exorzist kennt, weiß, was gemeint ist. und von daher, also früher war das wirklich so, wenn du auf irgendeiner Ebene Metal gehört hast, dann hast du zusammengehört. Und ja. Da war es auch scheißegal, ob jemand lange oder kurze Haare hatte. Ich so kann jetzt nur für mich sprechen, auch wenn es mir keiner glaubt. Weil jetzt als Metal-Markus kennt mich jeder ja nur mit Mathe. Aber ich hatte bestimmt 90% meines Lebens hatte ich auch kurze Haare, weil ja. Ich lange Haare immer scheiße fand, weil die so pflegeaufwendig
ja,
sind.
Ja, absolut, ja. Im Winter lange nass.
Ja, ganz schlimm. Im Sommer hängen sie dir im Gesicht. Ja. Wenn du irgendwie an der See bist, sind die überall und verkleben. Also,
ja.
Also von daher hätte ich gesagt, wenn jemand sagt, eine Thrash-Metal-Band muss lange Haare haben, also das ist, glaube ich, auch jemand, wo man dann denkt, meinst du wirklich, dass es dir um die Liebe zur Musik geht oder bist du einfach nur, nennen wir es mal, Prinzipienreiter, ne? Oder Szenepolizist, also.
Wie du auch gesagt hast, also auch über die Musikpolizei, da könnte man auch einen Riesenfass auch machen. Aber wir konzentrieren uns lieber auf die Sachen, die uns Spaß machen und den Leuten was bringen können.
Und ich glaube, genau damit, glaube ich, kannst du diese Leute auch irre ärgern.
Absolut.
Wenn du denen sagst, weißt du was, Ist mir scheißegal, was du meinst. Ja. Ich lasse dir sogar deine Meinung, aber es ist nicht meine.
So ist es. Ja, so ist es. Ganz, ganz kurzer Off-Topic-Talk nochmal von den Freunden von Jem & Jake. Die bezeichnen sich selber, oder sie sagen selber, dass sie die Musik Independent Smooth Grind machen und warten nur darauf, dass Leute sie beim Konzert fragen, welche Musik sie machen. Eben Independent Smooth Grind. Und die Leute sagen, kenne ich, klar, um sich irgendwie zu behaupten oder besser zu stellen. Aber das gibt's gar nicht. Ja, finde ich auch ganz gut.
Das erinnert mich früher an die Psychedelic Crew. Falls du die noch kennst.
War das auch so,
oder? Ja, so ähnlich. Also das war so eine Essener Band. Ja. Und ja, ich hätte gesagt, die haben am ehesten sowas gemacht wie Rage Against the Machine, okay, so in diese Richtung. Ne? Also auch mit so ein bisschen Rap-artigen Sachen.
Ja.
Und die haben immer gesagt, sie machen Independent Smoothcore.
Fast ähnlich.
Darum ist mir das jetzt sofort eingefallen. Ja. Also so Gags gab es auch schon vor 20 Jahren.
Ja, gut. Haben wir auch gesagt, ne? Also was neu zu finden, ist nicht so einfach.
Ja, also aber, die Leute wollen es ja von dir wissen, ne? Wenn du, ich glaube, wenn du als Musiker oder als Band sagen würdest, ich mache Metal, würde jeder dich fragen, ja, welchen denn? Power Metal, Thrash Metal, Heavy Metal?
Lauten.
Laut und dreckig.
Genau.
Nee, aber ist ja so, ne? Der Mensch braucht Schubladen. Ich weiß das für mich auch. Natürlich kategorisiere ich Sachen irgendwie ein, ne? Dass man sagt, ja, das ist Power Metal, da ist ein hoher Gesang drauf, da sind Keyboards drin, das andere ist viel Ufter oder, ne? Oder viel rifforientiert, ist Thrash Metal dann.
Ja.
Und dann fängt es ja schon an, ja, okay, aber der Gesang, ja, könnte jetzt auch eher Death Metal sein. Ja. Ne? Also, man braucht es irgendwie, aber ja, ist ja auch egal.
So ist es, so ist es. Hauptsache, es macht Spaß, es gefällt einem. So muss es sein.
So muss es sein, genau. Ja, und dann habt ihr ja quasi noch eine EP, ne? Eine Studio-EP dann.
Ja, sind wir sehr, sehr stolz drauf. Wie, glaube ich, gerade schon gesagt, ein alter Arbeitskollege von mir, guter Freund, hat das gemixt. Wir haben sehr lange über den Sound gesprochen. Ich finde, der Sound ist wirklich so getroffen worden, was wir sind, wofür wir stehen. Genauso, wenn du ein Live-Konzert von uns besuchst, erkennst du uns wieder. Du denkst nicht, oh, auf Platte ist das eine komplett andere Band. Und dazu, als für mich auch ein Highlight, dass das Andy von Andy Given Day gemastert hat, ist auch, also natürlich kann man entgeltlich immer was leisten, aber dass er überhaupt die Zeit genommen hat, das überhaupt für uns gemacht hat, so als kleine Underground-Band, das ist wirklich sagenhaft und hat dem Songs dann nochmal den nötigen Schub gegeben, dass du dann, wenn du es hörst, einfach denkst, okay, das klingt einfach geil. Und ich habe bei beiden gesagt, ich habe die Idee, wenn wir die Songs rausbringen und du diese Art von Musik magst, dass es da kein dran vorbeigeben soll. Ich möchte, dass, wenn du es hörst und den Song nicht kennst, sagst, oh, das ist aber geil. Und so ein Klassiker ist, ich höre sehr viel Radio, zum Beispiel bei Spotify, also einfach Mixed Playlist. Und ich merke es manchmal selber, dann kommt ein neuer Song, den ich vielleicht nicht kenne. Ich merke aber, so klassisches Beispiel, die Lautstärke ist einfach niedriger. Und ich denke, ah, und skip den Song sofort. Und das, finde ich, ist absolut nicht der Fall bei unseren Songs und bin da auch wirklich absolut stolz drauf. Ja.
Ja, also man sollte immer stolz drauf sein, wenn man was selbst gemacht hat. Dass, ich weiß, uns Deutschen ist das nicht so gegeben. Ne? Das ist so ein, man sagt ja auch, Eigenlob macht man nicht. Und da habe ich auch irgendwann, war auch lange Zeit so ein Credo, was ich auch immer beherzigt habe. Aber irgendwann habe ich gesagt, ey, Leute, was stimmt denn mit euch nicht? Wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich selbst geil finde, darf ich das doch auch sagen.
Absolut.
Ne? Ja. Auch wenn man jetzt keine Ahnung. Ich bin auch stolz drauf, dass es diese 150 Podcast-Folgen gibt. Ja. Und ich finde, da kann man auch stolz drauf sein. Und auch jeder, der irgendwie sich die Zeit nimmt, ein Instrument zu lernen, etwas zu komponieren, zu texten und aufzunehmen. Das ist für Leute, die sowas nie gemacht haben, die haben keine Vorstellung davon, wie viel Stunden Arbeit in einer Aufnahme und selbst wenn es nur drei Songs sind, wie viel Zeit da drin steckt. Gerade wenn man auch wirklich dann ne, vielleicht im Studio oder wo auch immer beim Mischen dabei ist und vielleicht auch nochmal seine Meinung dazu abgibt. Ne? So nach dem Motto, ah, ich finde, der Bass klingt jetzt aber komisch oder im Idealfall hast du ja jemanden, der kriegt das hin, ne?
Ja.
Der legt dir irgendwas vor und du sitzt da und denkst, hups, so können wir klingen. Aber man sollte mehr stolz auf sich selbst sein.
Dass, ja, absolut. Also was auch nochmal gerade bei Recording von Songs sehr wichtig ist, auch riesen Dankeschön an meinen Lehrer. Er hat gesagt, wenn Songs entstehen, einfach erstmal machen und dann gucken, was am Ende rauskommt. Aber vor allem kann man sich das auch wie ein Hausbau vorstellen. Also du hast von mir aus Recording, Mixing und Mastering und wenn eine Stelle nicht so gut ist, dann ist das Gesamtwerk auch nicht so überragend. Und gerade beim Recording, ich glaube, viele Künstler und Künstlerinnen verlassen sich aufs Mixing, aufs Mastering, dass da ein Mensch sitzt, der zaubert. Und das ist absolut nicht der Fall. also ich bin, glaube ich, sehr akribisch. Ich versuche, perfektionistisch irgendwie zu arbeiten. Und gerade beim Recording, ich habe die Songs so geübt, damit ich dann, wenn das Recording stattfindet, ich auch nachts um 4 geweckt werden kann und die Songs zocken kann. Weil es bringt meiner Meinung nach nichts, wenn du beim Recording sitzt, Take it los und du sagst 500 Mal nochmal Take, weil dann, ich rede mal von mir, beherrsche ich den Song nicht und dann wird das Endergebnis auch nicht schlecht. Und wenn du schon mit einem schlechten Recording ins Mixing gehst, dann wird es einfach vermeintlich, oder anders, dann wird es ein Song, der nicht so gut ist, wie er hätte werden können.
Ich weiß gerade nicht, wer es gesagt hat. Es könnte sein, dass es Gast G war. Auch sowas nach dem Motto, was ist der größte Unsinn, den du mal gehört hast? We'll fix it in the mix. So.
Ja. Ja. Grüße, er wird es nicht verstehen, weil er kein Deutsch kann, aber weil du Gast G sagst, mein Gitarrenlehrer ist Gast Rex, der andere griechische Gitarrengott, den man bestimmt auch kennt von seiner Arbeit mit Suicidal Angels, war da langjähriger Gitarrist und hat jetzt A, ein Solo-Album rausgebracht und B, mit seiner anderen Band Sunburst vor, glaube ich, 2 Jahren ein neues Album rausgebracht, was vor allem, glaube ich, Prog-Metal-Fans sehr begeistern wird. Also da auf jeden Fall reinhören, sowohl bei seinen Bands als auch bei ihm selber. Fantastischer Gitarrist. Ich bin unfassbar dankbar, ihn kennenlernen zu dürfen. Unfassbar dankbar, dass er auch ein Freund geworden ist, ein sehr guter Freund. Und auch riesig stolz, dass er mein Lehrer ist, weil er mich in ganz andere Galaxien von Gitarrenspiel gebracht hat, was ich wirklich niemals gedacht hätte. Und das ist, glaube ich, einfach nur initiiert worden, indem er gesagt hat, ich kann genauso spielen wie er, wenn ich diszipliniert bin, wenn ich übe. Mhm. Und es gab sehr viele Momente, wo ich meine Gitarre am liebsten einfach vom Balkon geschmissen habe. Ich hatte gar keinen Bock mehr, absolut. Und dann habe ich mal durchgeatmet, Abstand genommen, nächsten Tag weitergemacht. Und wenn ich zum Beispiel ein Video von mir vom letzten Jahr ansehe und überlege, okay, wie ich jetzt spiele, das ist unfassbar.
Es ist ja meistens so, ne? Also es gibt ja immer diesen Blödsinn, manche Leute sind mit Talent geboren, ja, natürlich. Ich glaube auch für Songwriting oder fürs Gitarrespielen braucht man sicherlich eine Portion Talent, aber sehr viel, und das ist das, was viele Leute, glaube ich, auch einfach nicht einsehen wollen, ist letzten Endes harte Arbeit.
Ja.
Und wenn es einem Spaß macht, ist es natürlich weniger harte Arbeit, aber du wirst halt niemals, keine Ahnung, bestimmte Riffs perfekt spielen können, wenn du sie nicht wirklich mit dem Metronom übst, ne? Genau. Wenn du irgendwas spielst, wo eine hohe Präzision gefordert ist, die kommt halt nicht über Nacht. Da musst du halt wie die Maschine, ne, deine Anschlagtechnik üben und auch, ja, James Hetfield hat bestimmt seine Downstroke-Technik nicht über Nacht gelernt. Ne? Also da ist garantiert eine Menge harter Arbeit drin gewesen.
Das kann ich auch von ihm genauso weitergeben, was ich absolut gelernt habe, also Metronom, das ist unfassbar wichtig. Er sagt auch, sehe ich absolut genauso, wenn ihr einen Lehrer habt, eine Lehrerin, die euch Gitarre beibringt oder egal welches Instrument, die aber nicht mit Metronom arbeiten, wechselt den Lehrer, wechselt die Lehrerin. Es macht euch nicht nur besser an eurem Instrument, es macht euch als Musiker besser. Und wenn ihr zum Beispiel mal professioneller arbeiten wollt, als Beispiel irgendeine Band fragt euch, ob ihr einsteigen möchtet und die mit Klick vielleicht spielen, weil sie vielleicht eine Bühnenshow haben, die auf Klick optimiert ist oder was auch immer, Lichtshow.
Ja, oder irgendwelche Samples, ne?
Reicht ja schon. Ja, genau. Und du das dann nicht kannst, dann bist du raus. Dann bist du einfach kein guter Musiker. Du kannst dann natürlich dein Instrument spielen, aber es ist unfassbar wichtig. Und auch gerade durch die Übung mit Metronom habe ich gelernt, was das eigentlich bedeutet und wie krass das eigentlich ist. Also das ist sagenhaft, deswegen auch dafür danke.
Ja, jetzt wirst du bestimmt Leute treffen, die einem erzählen möchten, ja, aber Musik muss doch aus der Seele kommen oder so, ne? Wo ich auch denke, ja, ich glaube schon, wenn du wirklich ein guter Musiker bist, dann kannst du das ganz einfach, dann brauchst du das Metronom nicht, weil wenn du einen guten Schlagzeuger hast, spielt er auch entweder auf Klick oder er ist einfach eine Maschine.
Ja.
Also, und dann, also, ja, ich verstehe es, wenn Leute sagen, Musik muss aus dem Herzen kommen.
Ja.
Aber das Fundament, was wir vorhin so schön hatten, ne, das muss einfach stimmen. Und ich würde auch denken, wenn du wirklich professionell Musik machen willst, solltest du schon wirklich timing-sicher sein.
Absolut. Ich finde, das ist aber noch natürlich nur meine Meinung. Wenn die Leute sagen, Musik muss leben, dann ist das für mich aber leider immer eine Ausrede, weil man zu faul ist, das zu üben, auf Metronom zu spielen. Ich finde es krass bei Underground-Bands. Wir sind selber eine Underground-Band. Wir spielen auch nicht auf Klick. Also das ist so. Aber wenn ihr eine Underground-Band seht, die auf Klick spielt, wo du, wie du gesagt hast, zum Beispiel die Sampler spielen. Sagen wir mal, bei uns beim Thrash Metal hast du halt dieses Downpicking. Wenn alle unisono mit der Snare dieses Downpicking machen, dann hast du, obwohl du eine vermeintlich kleine Underground-Band bist, einen unfassbaren Sound. Egal wie scheiße die PA ist, egal wie schlecht der Mensch am Front of House ist, aber es kommt rüber. Es kommt dieser Dampf rüber. Und das merkst du sofort, wenn du bei einer Live-Show bist. Es gibt viele Konzerte, wo ich auch selber war und jetzt mal übertrieben gesagt, spielt jeder in seinem eigenen Tempo und dann hast du einfach diesen Matsch und du denkst, ja, die sind aber nicht cool. Egal, was für eine Show die vielleicht abziehen. Und zumindest das Bestreben ist. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, nochmal in Bezug auf Fallout. Viele Leute wollen so spielen, jetzt an der Gitarre wie Jason Becker, wie Marty Friedman, wie sonst wer, sind aber nicht bereit, eben diese Disziplin zu opfern. Und da gibt es viele, die fragen, wie lange hast du dafür gebraucht, um so zu spielen?
Ja, klar, die Frage gibt's immer.
Das impliziert meiner Meinung nach aber auch nur, wie kann ich maximalen Reward mit minimaler Zeit, was minimal-maximal-Prinzip, das funktioniert nicht zusammen, das geht nicht. Und nee. Nochmal abschließend, also ich empfehle jedem, der Musik macht, immer mit Metronom zu üben. Im besten Fall auch mit einem Lehrer, mit einer Lehrerin, weil du dich dadurch einfach verbesserst. Und es ist auch wirklich egal, nochmal, was du gesagt hast, finde ich auch sehr interessant, Talent. Es geht viel über Disziplin und wie sehr du das möchtest. Und auch wenn du nicht viel Zeit hast, es gibt Leute, Menschen, die haben Familie, die haben noch einen härteren Job über 40 Stunden hinaus. Meiner Meinung nach, wenn du kontinuierlich übst, 15 Minuten, 30 Minuten, dann verbesserst du dich. Natürlich vielleicht nicht so schnell wie jemand, der 8 Stunden am Tag übt, das ist ja logisch. Aber du verbesserst dich und darum geht's.
Genau, das würde ich auch genauso sehen. Und ja, es ist halt so, ne? Wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man was investieren. Das war schon immer so. Und ja, das können wir, glaube ich, so stehen lassen.
Absolut, ja, wunderbar, habe ich Glück gehabt.
Und damit kommen wir dann mal zu dem einzigen Song, der auf beiden Veröffentlichungen ist, den wir dann auch in die Playlist packen, Sober in Hell, nüchtern in der Hölle?
So ist es korrekt übersetzt, ja. ein Festival-Song, wie unser Sänger Sven immer zu sagen pflegt.
Ah, okay.
Egal, welches Getränk du in der Hand hast, das soll schnellstmöglich, im besten Fall zumindest, geleert werden. Du kannst aber auch genießen. Und es geht darum, oder in dem Song auch darum, einfach Spaß zu haben. Da gibt's die Textzeile Stage Dives, High Fives, Last Forever. Also wie auch schon besprochen, einfach frei sein, einfach Spaß zu haben, gerade bei einem Metal-Konzert. Die Show zu genießen, die Atmosphäre zu genießen und einfach abzuschalten. Einfach wie vielleicht bei einem Festival, wo du zeltest, einfach mit Freunden abzuhängen, Spaß zu haben. Darum geht's.
Ja, das sind Dinge, die lässt man irgendwie aus den Augen. Ne? Man hat oftmals den Anspruch, dass Musik ja irgendwie auch Kunst sein muss, ne? Und dass das irgendwas aussagen muss. Und ja, also ich verstehe das, wenn Leute möchten, dass Musik eine bestimmte Botschaft transportieren soll. Aber ich finde, eine Kunst ist es auch, jemandem einfach zu sagen, hab doch mal eine gute Zeit. Weil ich glaube, heutzutage rennen viel zu viele Leute durch die Gegend, die einfach viel zu sehr damit beschäftigt sind, alles zu zerdenken. Ich höre auch gerne Musik mit anspruchsvollen Texten, wo du beim Hören dich fragst, was genau ist damit eigentlich gemeint? Aber genauso schön ist es ja, wenn du ganz einfach weißt, hey, es geht um nichts Tiefgehendes. Es ist einfach genau, leb doch den Moment. Und ich glaube wirklich, jetzt klingt schon wieder Berliner hier, ich glaube wirklich, dass sowas auch wichtig ist, dass man genau sowas mal hat, wo man wirklich weiß, hier kann ich auch abschalten, hier muss ich jetzt nicht drüber nachdenken, was möchte der Künstler mir gerade sagen, auch wenn ich sowas sehr gerne mag. Also ich mag sowas wie Pain of Salvation, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nein, sagt mir nichts.
Erwöhnlich gefühlt, in jeder dritten Folge habe ich das Gefühl, aber irgendwie kennt die Band keiner immer. Und das sind wirklich Texte, wo du dich fragst, was genau ist damit eigentlich gemeint? Aber ich kann auch genauso Spaß haben, klar, wenn man sagt, hoch die Tassen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der große Trinker bin, aber mit Cola kann man auch anstoßen.
Absolut. Das ist ja auch so ein Ding. Also will jetzt hier keine Debatte auslösen und Weltverbesserer sind wir sowieso nicht und sehen wir uns auch gar nicht. Aber zum Beispiel Bier trinken im Metal, das ist ja auch nah miteinander verknüpft. Gibt so viele Leute, die trinken nur Wasser oder trinken einen Kaffee oder was auch immer. Und das ist völlig okay. Du kannst sein, wer du willst. Das ist uns auch übertrieben wichtig. Und deswegen war ganz witzig, nochmal zurück zum Sülz, wo wir eben auch Sober in Hell gespielt haben, wo Sven gesagt hat, jetzt trinken wir was zusammen und dadurch, dass es eben ein Stadtfest ist, ein kostenfreies Open-Air-Festival, sind da auch sehr viele Kinder anwesend, die, ich weiß nicht, ob sie Alkohol trinken, ich hoffe nicht. aber trotzdem darf jeder, der mag, mit uns gemeinsam Spaß haben. Es ist egal, was du trinkst, es ist egal, wie du aussiehst. Das ist, haben wir ja auch nochmal gerade besprochen mit dem Aussehen mit Thrash Metal, mit diesen Vorurteilen. Die hat jeder, das ist auch okay. Aber sich auf neue Sachen einzulassen oder eben die Seele baumeln zu lassen, das ist uns wichtig. Ne? Wir schreiben auch nicht vor, wie du dich bei unseren Songs zu verhalten hast. Wir finden es auch mega schön, wenn die Leute im Moshpit abgehen. Aber wenn du an der Seite stehst und einfach nur nickend oder vielleicht gar nichts machst, aber einfach unserer Musik los, dann ist das auch für uns schon ehrenwert und wir freuen uns.
Ja, verstehe ich auch. Also ich weiß nicht, wie du sowas wahrnimmst. Es ist ja oft auf Konzerten, dass du so Leute hast, die eskalieren. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, es gibt Leute, die übertreiben. Ne? Also die eskalieren und ziehen Leute damit rein, die das ganz einfach nicht wollen. Ja. Und dann finde ich es auch bescheuert, wenn jemand sagt, du bist auf einem Metal-Konzert, da musst du damit rechnen. Da würde ich auch sagen, ja, aber es gibt halt wirklich Dinge, die stufe ich als übergriffig ein. Jetzt mögen Leute sagen, bist du ein Langweiler, aber ich würde sagen, nee, leben und leben lassen. Ja. Und wenn jemand ganz offensichtlich keinen Bock hat, in einen Moshpit oder wo auch immer rein verwickelt zu werden, macht das. Nehmt aber Rücksicht aufeinander.
Absolut. Und
das hat schon Tom Araya gesagt auf irgendeiner Slayer-Live-Aufnahme. Ne? Ja. Passt aufeinander auf. Und das vermisse ich heutzutage öfter mal.
Ja, das ist wahr. Das gibt viele Bands, wo das eben nicht, oder nicht die Bands, aber viele Fans, vermeintliche Fans, die das dann nicht respektieren. Aber das gibt's auch nicht nur bei Konzerten, das gibt's natürlich auch im täglichen Leben genauso.
Absolut, leider.
Und das gefällt uns nicht. Aber wir als Band oder ich als Person, der jetzt hier ins Mikro spricht, kann nur dazu auffordern, umsichtig zu sein, andere Leute darauf anzusprechen. Und vor allem, wenn Leute in irgendwas hineingezogen werden, was sie nicht möchten, versuch aktiv zu werden. Und das kann ja auch sein, dass man vermeintlich selber Angst hat, aber es gibt Wege, wie man trotzdem einschreiten kann. Klassisches Beispiel, du siehst in der U-Bahn irgendwie eine Straftat, dann kannst du aber die Polizei rufen als Beispiel, um trotzdem hilfreich zu sein, ohne direkt einzugreifen.
Genau, würde ich auch so sehen. Und in dem Zusammenhang, Bezug auf Konzerte, das Schönste, was ich mal erlebt habe, war Chris Boltendahl von Grave Digger, der wirklich irgendwie zum Publikum meinte, jetzt hört mal auf hier, ne? Die anderen haben keine Lust.
Ja.
Also da haben dann vielleicht 3-4 Leute gebuht, aber die anderen wussten genau, was er meinte. Ja. Und ich fand es wirklich beeindruckend, dass er das wirklich wahrgenommen hat und auch wirklich dann sagt, Leute, jetzt hört mal auf, ihr dürft ja Spaß haben, aber beim nächsten Song gibt mal Ruhe, jetzt ist mal gut.
Ja, so soll es sein. Das ist sehr wichtig und auch finde ich persönlich auch immer sehr, sehr cool, wenn ich sowas bei Bands auch wahrnehme, die das dann propagieren, ja.
Und damit sind wir beim letzten Song für die Podcast-Playlist von euch und das ist dann natürlich eure Bandhymne, darf man ja, glaube ich, sagen. Toxic Order, ist das immer der letzte Song oder kann man das schon sagen? Ist das schon so ein Maiden-mäßiges Ritual oder ist das, wie es gerade kommt?
Also wir wollen kein Preview für die kommenden Konzerte machen. Fangen wir erstmal an welcher Position es ist. Wir haben sehr, lange nicht, aber wir haben schon des Öfteren drüber gesprochen, ob wir Toxic Order als Eröffnung nehmen sollen. Aber wir wissen, dass wir jetzt nicht Creator sind, die in der Grugerhalle als Headliner spielen, sondern eben zum Beispiel im Julius Leberhaus an erster Stelle, wo vielleicht erstmal 2 Leute da sind und die anderen 30, die draußen sind, erstmal noch eine rauchen. Deswegen wollten wir den Song nicht am Anfang verpulvern. Wir spielen ihn meistens in der Mitte und zum Spoiler, was wir aber schon etabliert haben, das hast du bestimmt auch mitbekommen, hoffentlich, im Turok, dass wir den Refrain ganz am Ende vom Set nochmal wiederholen. Weil,
als Reprise quasi, ne?
Genau, ja, habe ich gelernt, 10. Klasse Musikunterricht.
Ja, ich weiß nicht, ob es bei mir auch die 10. war, aber hat was mit Klassik zu tun, ne? Genau. Wiederaufgreifen eines musikalischen Themas.
Und da ist uns aufgefallen, dass sehr viele vermeintlich fremde Gesichter eben immer dieses Strike on You mitgesungen haben, was für uns auch ein Riesenkompliment ist, weil mir geht es auch oft so bei Underground-Konzerten, ich verstehe den Text nicht, weil ich die Songs nicht kenne und dann kann ich eh nicht mitsingen. Und das ist für uns unfassbar schön, sowas zu sehen. Deswegen spielen wir am Ende dann nochmal sozusagen den Refrain nochmal ganz kurz. Und wir haben zu Toxic Order auch ein Lyrikvideo rausgebracht. Ein Riesenkompliment an Magnus, unseren Bassisten und seinen Bruder. Keine KI im Video. Alles selber gefilmt, alles sehen. Manche Leute kennen vielleicht den Essener Hauptbahnhof zum Beispiel im Video, erkennen ihn wieder. Alles selber gefilmt. Die Textzeilen, alles manuell eingefügt. Waren mehrere Stunden Arbeit. Das heißt, wenn ihr KI nicht mögt, dann schaut wenigstens ins Lyrikvideo rein.
Ja, ist doch eine schöne Sache, wenn man dann doch jemanden hat, der irgendwie sowas in die Richtung kann. Ne? Also Videobearbeitung ist sowas, wo ich immer denke, oh nee, da habe ich gar keinen. Das, da bin ich viel zu ungeduldig für, weil das ist ja wirklich Stundenaufwand und auch, das ist ja enorm rechenintensiv, ne? Wenn du wirklich Videos in hohen Auflösungen machst. Mich nervt es ja stellenweise schon, wenn ich hier aus meinem Programm am Ende die fertige Datei fürs Hochladen exportiere und dann diesen Fortschrittsbalken sehe so und mir denke, das ist doch nur eine Wave-Datei, das kann doch nicht so lange dauern.
Ja. Da kennst du bestimmt auch dieses Meme mit dem Mauszeiger genau auf dem Balken, um zu gucken, dass es ja auch weitergeht, dann siehst du 1 Zentimeter weiter, ja, geht weiter.
Wenn man den Raum verlässt und wiederkommt, ne, ist überhaupt was passiert?
Genau, absolut, ja.
Ja, Zielgerade und jetzt bist du gefragt, die Podcast-Playlist soll natürlich mit geilen Songs weitergehend gefüttert werden. Und ich gehe davon aus, ein bisschen hast du jetzt was im Petto und mir mal 3 Songs nennen zu können, von denen du sagst, ey Leute, die müsst ihr entweder unbedingt kennen oder das sind Songs, die für dich als Musiker oder auch als Mensch einfach prägend waren oder keine Ahnung, dein Lieblingssong aus Kindertagen, wenn es jetzt nicht Schnappi das kleine Krokodil ist, aber ich glaube, dafür bist du auch minimal zu alt.
Nein, ich kenne Schnappi.
Aber jetzt
nehme ich nicht als Songempfehlung.
Aber auch nicht als Song aus Kindertagen, oder? Also,
wann kam das denn raus? Gute Frage. Also Kindertagen ist übertrieben, aber.
Ich hätte jetzt gedacht, das muss doch so um den Jahrtausendwechsel in der Ecke gewesen sein, oder? Ich google das mal parallel.
Aber ja, dann war ich 10 Jahre.
Ja, da ist man ja kein Kind mehr so richtig, ne?
Im Herzen kann man ja immer ein Kind sein, ne?
Ja, da ist man aber schon an der Schwelle zum Jugendsein, würde ich behaupten.
Zu den 3 Songs.
Ja.
Habe ich denn einen Moment Bedenkzeit?
Nein. Ja, derweil google ich und erzähle den Leuten, wann Schnappi rausgekommen
ist. Perfekt, wunderbar.
Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute, die Schnappi überhaupt nicht kennen. Das war, wie soll man Schnappi das Krokodil beschreiben?
Klein, grün, mit scharfen Zähnen, aber niedlich.
Ja, es war halt so ein Song, den irgendwie ein kleines Mädchen gesungen hat. Ich glaube auch mehr so als Gag damals. Und ich glaube, als der Song dann wirklich veröffentlicht worden ist, war sie mittlerweile schon viel älter. Und ich glaube, ihr war das ein Stück weit sogar auch peinlich, dass das dann so bekannt geworden ist. Ja, ist schon eine lustige Geschichte, aber das war halt so, das war so auch die Zeit, wo du wirklich mit Schwachsinn in die Charts gekommen bist, ne? Da war ja auch Stefan Raab immer mit seinem Maschendrahtzaun, das müsste ja auch so grob in dem Bereich gewesen sein und da dann auch die Ölapalömer Boys, ne, mit Ölapalömer Blanga.
Eigentlich gute Musikkultur, die es damals gab, muss ich jetzt so, wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, auf jeden Fall, ja.
Ja, zumindest war es irgendwie lustig, ne, und ich weiß gar nicht, heutzutage, was heute in den deutschen Charts sich tummelt, klar, in den Longplay-Charts, gerne mal Metal-Bands, weil da ja noch Jäger und Sammler am Werk sind, die auch noch Platten, CDs oder im Zweifelsfall auch Tapes kaufen. Ne? Aber ansonsten habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, was heutzutage angesagte Musik ist. Also bin ich völlig blank, muss ich sagen. Ja.
Ich habe auch nachgedacht über die Songs. Ich gebe dir hoffentlich 3 coole Songs.
Ja, gehe ich von aus.
Als ersten Song, wie schon gesagt, ich glaube, wenn man unser Logo sieht, dann weiß man sofort, okay, sieht aus und klingt wie Municipal Waste, also nehme ich einen Municipal Waste Song, nämlich Sadistic Magician.
Ah ja, habe ich schon mal live gehört, wenn ich mich nicht irre.
Sehr empfehlenswert, macht Spaß, die Band. Ich glaube, selbst wenn du kein Thrash-Fan bist, kannst du dir die Band geben, vor allem live.
Ja.
Hab die, jetzt weiß ich nicht genau, welches Jahr es war, ob das jetzt 25 war, wo sie auch beim Rockhard waren, haben das Amphitheater Gelsenkirchen voll gemacht und haben einfach abgeliefert. Ich glaube, das ist auch wirklich, wo man mal die Seele baumeln lassen kann und einfach mal genießen kann.
Ich habe sie als Vorband von Creator gesehen.
Habe ich sie auch gesehen, in der Grugale. Also
23 war das,
ja,
ne? Stimmt. Und Lamb of God noch, ne?
Genau.
Das war auch ein Paket.
Puh. Ja, sehr, sehr gut. Ich fand jetzt die jetzige Tour von Creator auch sehr, sehr stark. Habe Nails vorher noch nicht gehört. Haben mich live auch sehr überzeugt. Dann war Carcass dabei. Fand ich musikalisch sehr, sehr spannend. Sehr, sehr krasse Musiker auch. Da sagen auch viele Leute, hat vermeintlich nicht ins Line-Up gepasst, aber fand es trotzdem super. Die dritte Band, das weiß ich gar nicht mehr, wie die dritte Band war.
Ich weiß es gerade auch nicht. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Und ich habe es eben parallel nachgeguckt.
Ja.
Schnappi ist von 2004, also
okay, dann war ich
Lieblingslied 14. aus Kindertagen, hätte ich jetzt auch gesagt. Also da, ja, da war ich 23, also von daher passt für uns beide nicht so ganz.
Als zweiten Song würde ich eine Band nehmen und vor allem auch von einem Album, was wir unserem Mixer an die Hand gegeben haben, wo wir gesagt haben, okay, das wäre eigentlich cool, so vergleichswertmäßig in diese Richtung zu gehen. Mittlerweile auch gar nicht mehr so modern, aber es ist Warbringer.
Oh ja, kenne ich auch.
Ja, und den Song The Black Hand Reaches Out.
Weiß ich jetzt spontan nicht, von welchem Album ist der?
Das Album heißt, wie heißt denn das Album nochmal? The Weapons of Tomorrow, das ist das Blaue. Ich hab's immer schwierig mit Namen, aber die Farben, die kann ich mir leichter merken.
Das ist nicht das aktuellste, ne? Es gibt ein neueres mittlerweile. Weil das
da weiß ich sogar, wie es heißt, weil ich sehr viel gehört habe. Das ist jetzt nur eine, also nicht eine offizielle Bewerbung, aber nur eine kleine. The Better World vom Wrath and Ruin Album. Finde ich überragender Song, auch ein sehr gutes Album. Aber ja, wie gesagt, Weapons of Tomorrow, das blaue Album mit The Black Hand Reaches Out. Wo, glaube ich, ziemlich am Anfang gesungen wird, We Are The Order.
Ah, ein Schelm, der was Böses denkt, ne?
Genau, so ist es. Und ja, als dritten Song würde ich dann einen Song von meinem Lehrer nehmen, Gus Drax. Hört euch das Soloalbum an. Jeder, der Gitarrenmusik macht, sollte sich das reinziehen. Unfassbarer Musiker, unfassbarer Mensch. Schön, ihn zu kennen. Und da würde ich eben von seinem neuen Soloalbum den Song Everything's Gonna Be Alright nehmen. Ein Metal-Song, wenn man ihn hört, wo man denkt, ne, das ist ja gar nicht so böse. Genau wie der Titel. Und so soll es sein. Also ich glaube, es gibt immer sehr schlechte Phasen im Leben. Und hoffentlich, wie im Märchen, wird am Ende aber alles gut.
Ja, Everything's Gonna Be Alright klingt eher wie so ein Song irgendwie für so einen Disney-Film, ne, oder so, wo dann alle tanzen und sich die Hände reichen und oh.
Ich bin, also riesen Anime-Fan ist auch übertrieben, aber als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich so diese Anime-Opening-Vibes so gespürt. Du gehst auf ein Adventure, willst auf irgendwas erobern. Ja, genau, auf eine Quest, genau. Und wirklich sehr schöner Song und wie gesagt, unfassbare Gitarrenarbeit auch, ja.
Wenn jemand Gitarrenlehrer ist, erwarte ich das auch, ne? Dass da nicht einfach hier 16. gespielt werden oder so. Also.
Genau, ja. Und er, also seine Lieblingsband ist Dream Theater, also für Zungenschnalzer. Und als Prog-Metaller, da weiß man ja sowieso, die haben ja einen Ruf, sehr nach Perfektion zu streben, interessant zu komponieren, interessant zu spielen. Und das hört man, glaube ich, auch sehr in dem Song oder in seinem Gitarrenspiel auch wieder.
Ja, Dreams, ja, da wäre auch ein Thema, wo man, glaube ich, Folgen eines Podcasts mitfüllen könnte. Absolut. Allein über die Frage, wann war eigentlich der Punkt, als Dreams Theater durchgedreht sind, so richtig?
Ja, da kann man sich echt unterhalten
über. Oder wie wichtig ist Mike Portnoy im Endeffekt?
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich, wo viele sagen, wenn Portnoy nicht mehr dabei. Aber ja.
Ja, ich habe letztens so ein lustiges Bild gesehen. Ein ganz altes Dreams Theater-Bild und ein neues. Wo du wirklich so, es stand, glaube ich, drunter, ja, guck mal hier, das war die Zeit. John Petrucci hatte keine Muskeln.
Ja.
Mike Portnoy hatte gerade keine Haare oder kurze Haare und Jordan Rudess hatte lange Haare, der jetzt auch seit Ewigkeit nur noch eine Glatze hat. Ja. Ne? Also das ist echt schon enorm, wenn du diese Bilder nebeneinander siehst und denkst, stimmt, so haben die dreimal ausgesehen. Es gab Zeiten, da hatte John Petrucci keine Muskeln und auch keinen 5 Meter langen Bart. Ne? Ja. Also.
John Petrucci sehr wandelhaft auch. Da gibt es so ein Bild mit irgendwie, welcher Petrucci bist du? Ich glaube, 12 Bilder pro Monat, wo bist du geboren quasi, in welchem Monat dieser Petrucci bist du. Also sehr witzig.
Ja, vor allem, wenn du jetzt mal wirklich sowas wie Images and Words dann aus dem Regal holst, ne, wo er ja auch wirklich noch blutjung ist und dann guckst du ein aktuelles Foto an und denkst, mein Gott, wer ist denn dieser böse, dreinguckende alte Mann?
Ja, also, ja, wirklich. Das ist echt krass.
Ja. Sehr krasse Sache. Ja, leider sind wir jetzt tatsächlich am Ende angekommen. Ich gehe davon aus, du kennst diese Tradition. Das letzte Wort gehört natürlich dem Gast. Also du darfst die Hörer jetzt in den Tag, die Nacht oder ich muss gestehen, ich weiß nicht, wann die Leute die Podcasts hören. Aber es erstaunt mich manchmal. Man kann ja, wenn eine Folge veröffentlicht wird, kannst du ja immer gucken, wie viele Wiedergaben gibt es.
Ja.
Und ich weiß, die Folge geht ja um 5 Uhr zeitgesteuert automatisch online.
Ja.
Und wenn man dann manchmal so auf der Arbeit um 10 Uhr guckt und sieht, es gab schon eine ganze Menge Wiedergaben, frage ich mich immer, wie macht man das eigentlich? Also wenn irgendwas um 5 Uhr rauskommt und bis 10 Uhr haben es schon Leute gehört, denke ich immer, also es freut einen natürlich. Ne? Aber man fragt sich ja schon irgendwie, wie machen die das eigentlich?
Wo nehmen die die Zeit her? Ich habe eine Theorie. Und zwar bei der Autofahrt. Und viele Leute begeben sich auf den Weg zur Arbeit und hören dann die Podcasts. Das ist meine Theorie.
Das kann gut sein, ja. Schöne Theorie, gefällt mir.
Ich weiß, das nehme ich auch von meinem Kollegen Magnus, unser Bassist, der ist sehr viel mit dem Auto auch unterwegs und hört sich da den einen oder anderen Podcast an. Und da habe ich mir jetzt die Theorie hergeklaut sozusagen.
Ist faszinierend, weil ich höre Podcasts tatsächlich meistens, wenn ich irgendwie zu Fuß unterwegs bin oder halt beim Sport. Also
krass.
Oder beim, was weiß ich, wenn du Haushalt zu erledigen hast, ne, und irgendwelche Tätigkeiten machst, stumpfsinnige Tätigkeiten, wenn du dann irgendwas im Ohr hast, ist das schön und Musik geht mir da manchmal auf die Nerven, ne?
Also ja,
wenn
kann
du,
ich verstehen.
Gerade wenn du, weiß ich nicht, aufräumst oder so und dann hektische Musik hörst, das funktioniert bei mir nicht immer. Ja. Da ist es so mein Sweet Spot für Podcasts auf jeden Fall. Aber darum sollte es ja nicht gehen. Also was hast du den Hörern da draußen noch mitzugeben? Das kann jetzt auch eine reine Werbeeinlage für Toxic Order sein.
Also so dick schmier ich es nicht, obwohl ich auch Verkäufer bin beruflich. Deswegen lassen wir mal den Ball flach. Oder wie man so schon sagt, man ist immer auf dem Teppich geblieben, aber der Teppich fliegt. Aber schauen wir mal.
Oh, der ist gut, den kannte ich noch nicht.
Erstmal vielen, vielen Dank, Markus, für die Einladung, für die Zeit auch. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. An alle Hörerinnen, an alle Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, ihr seid cool. Wenn ihr bis hierhin hingeskippt habt, ihr seid trotzdem cool. Es würde mich sehr, sehr freuen, uns persönlich mal auf einem Konzert zu sehen. Hört gerne unsere Songs, egal auf welcher Plattform. Es würde uns auch riesig freuen, irgendwie ein Follow bei Instagram zu bekommen. Aber was das Wichtigste ist und wie wichtig auch wirklich deine Arbeit ist, ohne zu schleimen, dass es immer Stellen gibt oder der Underground supported wird, dass da Platz für geschaffen wird. Deswegen vielen, vielen Dank. Also auch hört euch andere Bands an, hört euch andere Underground-Bands an, unterstützt Künstler, weil wie zum Beispiel auch mit dem Logo-Thema, nicht jede Band hat irgendwie die Kohle, ein Album aufzunehmen, Songs zu produzieren. Aber ich glaube, viele Künstler und Künstlerinnen haben trotzdem viel zu sagen. Und wenn sie dann supported werden durch uns, ich bin ja auch Fan, dann besteht die Möglichkeit, irgendwie was Großes zu schaffen und uns dann gemeinschaftlich an Musik, an Mehrwerten zu erfreuen. Vielen, vielen Dank.
Danke auch. Einen schönen Tag noch. Ciao.
Ciao.
Das war es dann für heute, doch wo das herkam, gibt's noch mehr. Auf Interviews und Spätzles freut ihr euch bestimmt schon sehr. Von dem Podcast für den Haushalt, den Sport oder die Autobahn. Drum schaltet wieder ein für noch mehr. Nerdtalk und Fanboy Alarm.
Das Stativ ist nicht unser Freund heute.
Leider
das,
nicht.
Ich verstehe das auch nicht. Ich glaube, das ist aber wirklich, ich glaube, wir müssen das noch ein bisschen dann absenken. Ich glaube, das ist sonst zu schwer irgendwie, oder? Das ist nicht richtig fest.
Soll ich das erstmal so lassen?
Ah, probieren wir einfach mal.
Okay.
Noch mehr für die Outtakes.
Ja, das hilft.
Zum Glück habe ich gesagt, ne, da ist was mit dem Stativ nicht in Ordnung, nicht mit dem Ständer stimmt was nicht. Ne?
So ist es. So ist es.
Das hätte für schwere Missverständnisse gesorgt.
Oder für Lacher.
Ja. Irgendwas stimmt hier mit dem Ständer
nicht so ganz. Wiener Schule damals, oh, der Kartenständer.
Ja, ja, der Kartenständer, genau. Den kennt heute auch keiner mehr.
Nee, das kennt keiner mehr. Das gibt's gar nicht mehr.
Was für heute ist ja alles digital.
Ja, stimmt.
Ist aber echt so. Also wenn ich mir angucke, was meine Tochter so an Utensilien für die Schule hat, da sitzt du dann daneben, ja, ich lerne jetzt für die Schule, iPad oder irgendwas draus. Ja. Und du sitzt da so neben so, also ich hatte früher ein Buch.
Ich dachte, jetzt kommt die Kreidetafel, habe ich jetzt gedacht.
Nee, so alt bin ich dann doch nicht. Genau. Ja. Die Kreidetafel, schon die kleine Schiefertafel.
Und Schwämmchen.
Ne? Und immer schön.
Ja, klar.